Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW und einer Radsportwoche, in der weiterhin weniger Radsportnachrichten vorhanden sind als Halbleiter in den Niederlanden. Also klammern wir uns verzweifelter an das, was da ist, als Chris Froome an seiner Radsportkarriere. Nach 5 Jahren bei Israel Premier Tech, in denen der ehemalige Toursieger genauso viele Radrennen gewonnen hat wie ich, läuft der Vertrag jetzt aus. Erfolgreicher gegen das Karriereende gewehrt, haben sich bisher nur Karstadt-Filialen in deutschen Innenstädten. Wir dürfen gespannt sein, ob auch Froome irgendwo seinen ganz persönlichen René Benko findet. Dass man auch nach dem Karriereende glücklich werden kann, beweist einmal mehr die Rapunzel des deutschen Radsports. Marcel Kittel heuert als Ernährungs- und Sprintberater beim Team Unibet Rose Rockets an. In seinem ersten Auftritt betont der 14-fache Tour-Etappensieger die Bedeutung von gesättigten Fettsäuren im Spitzensport und verordnet Sprintstar Dylan Groenewegen eine strikte Frikandel-Diät bis zum Saisonstart. Radio RTW Investigativ bleibt dran und startet jetzt ähnlich fulminant in die neue Folge wie Thibaut Nice und Lucinda Brandt gestern in die Cyclocross World Cup Saison. Am Mikrofon auch heute wieder Richard Weinzheimer,
Tobias Knaup
und Max Walscheid.
Ja, Männers, herzlich willkommen. Neue Woche, neue Folge. Ich habe eine schnelle Einstiegsfrage für euch mitgebracht. Ist mir die Woche gekommen, welches Produkt, das ihr euch gerne so lecker herrlich mal reinorgelt in so einer Trainingswoche, welches Produkt haltet ihr für deutlich gesünder und besser für euren Körper, als es am Ende ist? Um euch 2-3 Sekunden zum Nachdenken zu geben, sage ich euch mal meine 2 Produkte. Das erste ist bei mir Crunchy Müsli. Also bei Crunchy Müsli denke ich mir so, das so als Topping obendrauf, das Crunch, da ist Hafer drin, das ist super gesund. Das ganze Fett und Zucker, das ja, da sehe ich dann mal so galant drüber hinweg. Und das zweite Produkt ist Mozzarella, weil Mozzarella esse ich auch herrlich gerne. Aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mal so gesund, weil das relativ fettig ist, ne?
Ist das so?
Nee.
Also Mozzarella ist jetzt definitiv kein Leitkäse. Ich glaube, das ist so ein Block Mozzarella, so eine Kugel, die mache ich mir gerne so eine Kugel Mozzarella auf so ein Brötchen. Ich denke, dass die schon so 300 Kalorien hat, die bestimmt.
Ja, wie ist da so bei euch die Relation? Ein Mozzarella pro Person oder wird er nochmal geteilt?
Das ist wie bei ein Auge pro Ei. Nee, andersrum. Ein Ei pro Auge, ne?
Nee, pro Auge ein Ei.
Ja, stimmt, pro Auge ein Ei, ja. Aber es kommt doch aufs Gleiche raus.
Ja.
Das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, habt ihr da so Produkte?
Boah.
Also Thema Müsli auf jeden Fall, gehe ich auf jeden Fall mit. Bei Müsli habe ich auch irgendwann festgestellt, also das ist jetzt ernährungswissenschaftlich wirklich sehr dünn, aber so ein herrlich leckeres Schokomüsli, das hat ja kalorientechnisch, das hat ja dieselben Nährwerte wie einfach Haferflocken, ne? Also ist dann halt noch mehr Fett drin, ist klar.
Und mehr
aber
Zucker?
So rein kalorientechnisch.
Hä? Nein, also pure Haferflocken haben, glaube ich, auf 100 Gramm so 350 Kalorien und so ein Schokomüsli ist schon bei 450, aber ist bei deinem Körper halt auch.
Ich würde sagen, es bewegt sich beide so um die 400.
Ich weiß das ganz genau.
Ich guck's mal live nach und reich's gleich nach.
Ja, ich weiß sowas ganz genau. Also aus meiner erstgestörten Zeit weiß ich schon noch, wie viele Kalorien da so in so einem Produkt drin sind. Tobi, du gar nichts? Du bist halt auch kein Esser, ne? Du isst einfach gar nichts den ganzen Tag, habe ich manchmal so das Gefühl hier im Büro.
Ich habe jetzt so ein Guilty Pleasure, wenn ich mal wieder Rad gefahren bin. So schön ein paar Chicken Nuggets aus dem Airfryer, finde ich geil, weil es gibt jetzt diese McDonald's Süß-Sauer-Soße, die gibt es fertig zu kaufen.
Ah ja,
und Junge, die gibt es schon seit Jahren.
Ja, ich habe die jetzt
erst entdeckt. Late to the party.
Ja, du bist ja echt late to the
party. Aber ich bin jetzt Team Airfryer, da kann man schon herrliche Kostbarkeiten draus machen.
Aber du hast jetzt nicht irgend so ein Produkt, wo du so sagst, okay, da denkst du, da tust deinem Körper so richtig was Gutes, aber eigentlich ist es halt so der letzte Kram. Hast du gar nicht. Bei mir ist auch so ein bisschen Olivenöl. Ich denke mir immer, sind ja gute ungesättigte Fettsäuren drin. Und wenn ich dann da so einen halben Liter da in die Pfanne reinmache, denke ich mir auch mal, tue ich meinem Körper ja eigentlich was Gutes.
Ja, bei mir ist es vielleicht eher so der Frischkäse. Also ich ersetze dann Butter durch Frischkäse.
Das ist
dann aber halt dick Frischkäse. Und da denke ich mir so, ja, die Butter, die habe ich mir gespart, ne? Aber dann hat euch die dreifache Menge von Frischkäse ersetzt.
Ja, das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel.
So, pass auf, jetzt hier kommt der Proof. Also, mein Schoko-Hafer-Müsli, mein Go-To ist Köln. Kann man jetzt hier auch mal nennen, ne? Gibt auch andere Schoko-Müsli, das wissen wir. Aber Köln, super Ding. Übrigens hat bei mir extrem lang gedauert, dass Köln-Müsli was anderes ist als Köln-Stadt, so schreibt
Ja, bei mir auch. Das hat ähnlich lange gedauert, wie habe ich ja schon mal erzählt, dass ich gecheckt habe, dass man Bananen auch einzeln kaufen kann und nicht immer die vorgefertigten Stauden nehmen muss.
Also das Köln-Hafer-Schokomüsli, das hat pro 100 Gramm 406 Kilokalorien und 11 Gramm Fett
Okay.
und 61 Gramm Kohlenhydrate.
Mhm.
Und normale Haferflocken, dann nehme ich jetzt einfach so einen Durchschnittswert, hat knapp 370 Kilokalorien, 368 werden ja angegeben, 58,7 Gramm Kohlenhydrate und 13,5 Gramm Fett. Ja. Halt 7 Gramm Fett und 13,5 Gramm Eiweiß. Also ich würde sagen, das ist nicht so viel schlechter, schmeckt halt viel geiler.
Ja, also ganz ehrlich, ab jetzt nur noch Schokomüsli, oder?
Ja, aber das also muss ich jetzt mal hier mal Kritik an der Firma Köln dalassen. Also mir schmeckt euer Müsli sehr lecker, aber die Packungen, die sind wirklich extrem klein.
Ja, aber manchmal gibt es da auch so Angebote.
Hast du keine Metrokarte, wo du so im Großhandel einkaufen kannst?
Ja, da kommen wir wahrscheinlich zu so einer typisch deutschen Diskussion. Hör mal, lohnt sich das mit der Metro überhaupt noch oder ist das nur noch Beschiss da?
Ja, das ist echt so. Da gibt es safe so 48 Marktcheck-ARD-Dokumentationen drüber, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber
so Mozzarella auf jeden Fall 8 bis 20 Gramm Fett. Also würde ich sagen, gibt es große, große Qualitätsunterschiede.
Mhm.
Aber bis zu 20 Gramm Eiweiß jetzt nicht so schlecht.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, also ich wollte das eigentlich auch nur mal so als lockere Reinstarterfrage nehmen. Für mich ist da das große Problem natürlich so ein Schokomüsli, das ist halt auch immer extrem teuer, ne? Weil die drei Schokoflocken da drin, die lassen sie sich auch teuer bezahlen bei meinen Köln da.
Das ist die große Problematik.
Naja.
Richard, ich wollte mal Bezug nehmen auf dein Intro. Hat man eigentlich von Chris Froome was gehört?
Ja, ich habe jetzt einen Artikel gelesen. Also ich bin aktuell radsporttechnisch echt gut informiert, weil ich halt händeringend nach Nachrichten für die kurzen Intros suche. Deswegen lese ich alles, was da ist. Und das ist ja so, der Vertrag läuft ja aus jetzt. Und er hat aber nicht sein Karriereende bekannt gegeben. Also ich glaube, er sucht auf seinem Quadlock-Radcomputer immer noch händeringend nach jemandem, der ihm da einen neuen Vertrag gibt.
Also ich folge ihm noch bei Instagram. Und da habe ich jetzt gesehen, dass er bei diesem Charity-Bike-Event in Monaco teilgenommen hat. Auch mit seinen zwei Kindern. Das war ganz süß, wie die auf dem Rad da vor ihm hergefahren ist. Und er saß auch wieder auf dem Rad, wenn ich mich richtig entsinne, hatte der da jetzt auch nochmal Ende der Saison einen schlimmen Unfall, oder nicht?
Ja,
auf dem Auto angefahren wurde. Also das zieht er irgendwie auch magisch an, diese schlimmen Stürze, was irgendwie nicht ganz schön ist. Aber ja, Karriereende hat er nicht bekannt gegeben.
Nee, ich bin echt mal gespannt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nochmal einen Vertrag kriegt, aber also wenn ich es einem Team zutrauen würde, und damit sind wir ja eigentlich auch direkt schon beim nächsten Thema, dann wäre es hier Unibet Rose Rockets, weil die würden daraus einen geilen PR-Stunt machen. Und das fände ich dann schon irgendwie wieder feierlich, wenn die denen nochmal für so ein Appel und ein Ei anheuern würden, einfach nur als Marketing-PR-Stunt.
Vielleicht als Climbing-Coach.
Als Climbing-Coach. Oder halt Ernährung mit Kittel zusammen.
Oder Sitzhöhe, Scheibenbremsen.
Spacer vorne, sehr Experte. Weiß ja extrem gut Bescheid. Aber hier zum Kittel-Sprintzug-Coach hätte ich mal eine Frage an dich, Max. Habe ich mich nämlich wirklich gefragt, wie viel davon ist jetzt PR bzw. Marketing und wie viel bringt so ein Sprintcoach wirklich? Weil, also ich aus meiner Conti-Zeit, da haben wir halt auch öfter mal so Sprinttraining gemacht und irgendwelche Leute haben einem dann so im Januar erzählt, wie man halt so einen Sprint fahren soll. Und am Ende kam halt alles immer komplett anders und es haben sich meistens einfach so zwei, drei Leute im Finale gefunden, die dann einfach gut harmoniert haben und der Rest ist halt da irgendwie rumgeschwommen wie so eine Kaulquappe im Koi-Teich. Wie ist das im Profibereich?
Ja, muss ich ja schon ehrlich gesagt ein bisschen zustimmen. Also ich habe mich mit Marcel im Rahmen des Münsterland-Giros beziehungsweise nach dem Rennen drüber unterhalten. Und damals war das Projekt noch nicht ganz spruchreif, aber er hat trotzdem erzählt, dass das sozusagen in der Mache ist. Und da war der wirklich ziemlich hyped davon.
Mhm.
Und das kommt ja auch jetzt in der Vorstellung auf den Kanälen von Rockets rüber, diese Begeisterung. Und da denke ich, dass er da wirklich motiviert ist, sich tatsächlich einzubringen und nicht nur PR-wirksam seine Person, sondern auch tatsächlich mit Fachwissen und Rat und Tat oder also wirklich in der Funktion einzubringen. Ich muss aber auch selber ganz ehrlich sagen, dass ich da eine ähnliche Erfahrung gemacht habe wie du, Richard. Also vielleicht in so einem jungen Team nochmal ein bisschen was anderes, weil da ja auch viele Leute zusammengemixt werden, die jetzt nicht alle 10 Jahre World-Tour-Erfahrung haben, sondern da sind auch viele Fahrer dabei, die bis vor kurzem noch Conti gefahren sind, aber trotzdem hat man dann da eben auch einen Dylan Groenewegen und Elmar Reiners, die jetzt schon eine Weile dabei sind.
Mhm.
Und ich finde es schwer, weil ich finde jetzt rein, also man kann das in so verschiedene Aspekte einteilen. Erstmal so vom Training her bringt für mich überhaupt nichts, Sprintzug zu trainieren. Mhm. Also im außerhalb des Rennens. Das haben wir schon so oft gemacht und ich muss ehrlich sagen, das Einzige, was man dadurch hat, ist Stress im Training, Gefahr im offenen Straßenverkehr und ich sag mal, um es positiv zu sehen, so ein bisschen Thrill, weil macht halt auch irgendwo ein bisschen Bock, sich da gegenseitig zu battlen. Also da kann ich mich schon an verschiedene Situationen erinnern, wo man das als Team gut gestaltet hat und dann hatte man vielleicht einen ganz geilen, ich sag mal, einen physischen Input. Aber der physische Input, der hat null damit zu tun, wie es im Rennen läuft. Das ist ja so die eine Sache, aber das, denke ich, ist jetzt auch für Marcel, der ist ja jetzt kein Sportwissenschaftler, kein Trainer, ist jetzt nicht das Essentielle, sondern der wird dann eher, denke ich mal, reinkommen, wenn es um die Analyse, Videoanalyse geht, das Einstellen von den Fahrern, wann die wo sein sollen, wie der Zug ablaufen sollen, wer für welche Position geeignet ist, solche Fragen. Ja, aber selbst da, ich muss es ehrlich sagen, ich habe riesen Respekt vor Marcel, aber ich stell's mir schwierig vor, da so einen riesen Mehrwert zu bieten, weil letztendlich, ganz ehrlich, entweder du kannst es oder kannst es nicht.
Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er besser nochmal als ein normaler sportlicher Leiter jetzt bei wichtigen Rennen das Finale analysieren kann. Also zum Beispiel, an welchem Kreisel du jetzt wo, ob du da links oder rechts rumfährst, wann du wie nach vorne stechen sollst. Also in sowas hat er natürlich schon eine krasse Expertise und da kann das schon, also ich glaube, es bringt irgendwie mehr, so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn du jemanden hast, der einfach extrem viel Erfahrung in einem bestimmten Gebiet hat und dir dann halt wirklich konkrete Handlungsempfehlungen gibt für so ein Finale, als jetzt in der Theorie vorher durchzusprechen, wer an welcher Position fährt, weil das ist ja meistens sowieso klar.
Ja, also ich glaube, es läuft echt auf den Punkt hinaus, wenn du jetzt eine Gruppe hast mit Fahrern, zum Beispiel wenn jetzt alle so wären wie Luca Meskesh, der schon x Jahre in der World Tour an Erfahrung hat, dann bringt so ein Engagement weniger, als wenn du eine neue junge Truppe hast. Und das ist Tietemeyer grundsätzlich. Gut, Dylan, wie gesagt, Dylan und Elmar sind jetzt nicht mehr die allerjüngsten, aber viele andere Teamkollegen ja schon. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da auch als sehr, sehr erfolgreicher und auch sympathischer Ex-Profi, der war, also Marcel war ja auch eigentlich bei allen Fahrern immer beliebt. Und der ist ja auch einfach so ein cooler Typ. Also der wird einen guten Zugang zu der Mannschaft haben.
Ja.
Und alleine das macht ja schon einen großen Unterschied, weil bei Sprints geht es ja manchmal schon auch so um heikle Thematiken, so Radbeherrschung, Risikoeinschätzung, Timing und so weiter. Und nicht nur um das reine Treten. Und auch wenn man sowas evaluiert und einschätzt, dann finde ich, geht es auch immer ein bisschen um Fingerspitzengefühl und darum, die Leute richtig anzupacken. Ist eben so ein bisschen, finde ich, wie so das Einschwören in der Kabine vor einem Fußballspiel. Da muss man einfach die richtigen Worte für finden. Ja, aber letztendlich muss man dann doch immer viel situativ entscheiden. Und in den letzten Jahren ist das Sprintzugfahren meiner Meinung nach auch echt komplizierter geworden, weil das Tempo halt so krank hoch ist, dass du ein Finale mit einer Mannschaft nicht mehr richtig dominieren kannst.
Mhm.
Also wir hatten das zum Beispiel dieses Jahr in der Vorbereitung auf die Tour, als wir mit dem kompletten Sprintzug bei Rennen wie Ungarn und Slowenien am Start waren. Das ist jetzt nicht die allererste Kategorie Rennen, das ist kein World Tour Rennen. Und da sind wir schon sehr, sehr dominant gefahren. Und bei beiden Rennen hat sich dann auch spätestens nach ein, maximal zwei Sprints im Peloton das Gefühl breit gemacht, so okay, wenn Jayco das jetzt anknallt, dann fahren wir halt hinten dran und versuchen im richtigen Moment loszufahren. Und das war noch so ein bisschen Oldschool-Sprinten, aber wenn du jetzt, weil es eine UAE-Tour fährst, dann hast du halt eine riesen Zielgerade und da sprinten gefühlt 20 Leute gleichzeitig und da gibt's keine richtigen Züge mehr, sondern gibt's halt nur noch Timing von einer kleinen Gruppe.
Ja, das macht absolut Sinn. Also ich finde generell, und deswegen fand ich es auch mal spannend, dich dazu zu fragen. Ich finde generell, dass der Profi-Radsport ja schon auch eine Blackbox ist, von außen betrachtet. Also ich glaube generell, dass in Profisport häufig mehr reininterpretiert wird, als es dann am Ende ist. Ich bin da ja, hab da ja eh so ein bisschen so eine Hardliner-Meinung, dass irgendwie 90% einfach an dem abnormalen physischen Talent von vielen Fahrern einfach liegt und dass der Rest nur noch darum geht, die letzten Prozentpunkte rauszukitzeln. Aber gerade da, was sowas angeht, glaube ich schon, dass sich viele Leute fragen, okay, was macht denn überhaupt dann so ein Sprintcoach und bringt das dann super viel? Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für sowas wie Trainingswissenschaften, wo es aber natürlich noch schwerer ist, das auseinander zu klamüsern.
Ich würde sogar fast sagen, dass man, um die letzten Prozent rauszuholen, muss es nicht nur an den Beinen liegen, sondern auch, die müssen mental so gut eingestellt sein, dass die halt ein gutes Feeling haben, sei es jetzt irgendwie vor schweren Bergetappen für die Bergfahrer oder wenn es halt um Gesamtklassement geht oder halt auch im Sprint. Und ich glaube, der Job des Sprintcoach, der ist auch nicht einfach, weil ich meine, es gibt ja genügend YouTube-Kanäle oder Instagram-Kanäle oder wahrscheinlich auch schon TikTok-Kanäle, die ja komplett solche Sprints aus der Helikopterperspektive sezieren.
Ja, ja.
Und dann drücken die immer Leertaste auf Pause und dann sagen die, ja, also warum ist er denn jetzt nicht da mitgefahren? Ist ja mega einfach. Oder ja, also oh, war ja ganz klar, dass man jetzt in der Situation, also die drücken auf die Stopptaste und sagen, ja, ist ja klar, dass man jetzt da mitsurfen muss und so und so. Und dass du da halt, glaube ich, vor den Rennfahrern, ich meine, Marcel hat ja das Standing, also der hat auf jeden Fall wahrscheinlich Respekt davor, aber dass du da halt nicht, oder dass du da das Fingerspitzengefühl hast zu sagen, mach's mal so und nicht dieses, okay, ich drücke auf die Stopptaste und erkläre euch jetzt, wie ihr hättet den Sprint fahren müssen, weil es ja so einfach ist.
Das ist ja generell so ein Ding, ne? Auch da wieder vielleicht ein bisschen Hardliner-Meinung, aber am Ende brauchst du halt auch einfach, du musst halt auch einfach schnell sein. Das klingt jetzt total dumm, aber du musst halt einfach, also ich würde sagen, zwischen einem Melier und einem Milan, da kommt es dann auf die letzten Millimeter an und auf wirklich die exakt immer richtigen Entscheidungen. Max, du hast das ja auch schon ein paar Mal beschrieben, dass das für dich im Moment so die einzigen Sprinter sind, die auch nochmal Fehler korrigieren können. Aber es bringt dir halt auch nichts, wenn du mit dem achtstärksten Sprinter am Start stehst und dann halt eine perfekte Sprintvorbereitung hast. Da kann der Coach dich so perfekt einstellen, wie er will. Da wirst du halt im Optimalfall dann halt Fünfter oder Vierter oder sowas. Ne?
Ja, geh schon mit. Ja. Aber also man muss trotzdem nach wie vor betonen, auch trotz des Hintergrunds, dass der Sport physisch immer weiter ausoptimiert wird und dass alle immer stärker werden und so weiter, die Anzahl von den Leuten, die richtig Radfahren können, also was so Timing angeht, sowohl bei Klassikern als auch bei Sprints, die ist echt nicht so hoch. Und ich finde, dass diese Fahrer total unterrepräsentiert sind im Scouting von den Teams. Also die Teams suchen einfach immer nur Watt pro Kilo Monster und solche erfahrenen Kräfte, wie jetzt zum Beispiel in Elmar Reiners, der einfach ein krasses Auge hat, der ist medial, findet der nicht statt, der ist aber einfach super Radfahrer, weil der sich super auf dem Rad bewegt, sich super im Feld bewegt und da brauchst du nicht immer die abnormalen Werte für.
Ja, das finde ich ja.
Also auch gerade bei den hektischen, unübersichtlichen Rennen, wo du wirklich so einmal einen Move machen musst, wie in den Emiraten oder sowas, da kannst du vorher die absoluten Drehtschweine haben, die fahren den Sprinter im Wind komplett kaputt. Da sitzt du schon an Position 3 und trittst schon so viel Watt, dass du gar nicht mehr kannst. Und das ist dann der Unterschied, wo du dann entscheidest, wie lange bleibe ich in dieser Bubble drin, die mich vom Wind schützt und wann fahre ich da raus und wann nehme ich das Risiko und so weiter. Und das ist einfach so viel wert und ja, weiß ich nicht. In der Hinsicht, wie der Tobi auch gerade schon gesagt hat, da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass es Sinn macht. Ich kann mich selber noch daran erinnern, als ich so ein bisschen das Anfahren sozusagen eingestiegen bin mit Nizzolo bei Kubeka, hatten wir einen belgischen sportlichen Leiter, der mir auch sehr, sehr viel Vertrauen gegenübergebracht hat. Und das hat mir dann, obwohl es im Endeffekt technisch nicht wirklich viel war, aber so rein von der Grundmoral hat einem das dann schon Sicherheit gegeben.
Mhm. Ja, auch auf die Gefahr hin, mich nochmal kurz zu wiederholen. Ich finde das, weil du gerade eben dieses Scouting angesprochen hast, ich hatte damals mal so ein Interviewformat mit dem Robert Wagner gedreht, der ist ja Development Coach, sportlicher Leiter bei Wismar Liesebike und der ist da quasi auch mit dafür verantwortlich, junge Rennfahrer hochzuholen und ich würde sagen, Robert Wagner war jetzt auch ein Fahrer, dem ich jetzt nicht damit so nahe trete, wenn ich sage, dass der sehr viel auch einfach über eine super krasse Rennintelligenz gemacht hat und jetzt nicht immer nur über reinen Motor.
Ich glaube, wenn man ihn zitieren würde, hat er in dem Video gesagt, mit seiner physischen Leistung wäre er heute nicht mehr Profi geworden.
Ja, genau, stimmt. Das hat er auch so gesagt. Und das fand ich interessant, weil der hat dann gesagt, dass er schon, wenn sie sich neue Fahrer angucken, sich auch immer anguckt, okay, welche Leistung bringt ein Fahrer mit welchen Wattwerten? Und dass er, natürlich muss einen guten Mix finden, weil es ja auch Fahrer gibt, die dann irgendwie gar kein Rad fahren können, die dann aber Entwicklungspotenzial haben. Aber er sagt, dass es natürlich auch total beeindruckend ist, wenn du einen Fahrer hast, der mit einer 5 Watt pro Kilogramm Schwelle halt irgendwie 6 UCI U23 Podiumsplatzierungen eingefahren hat. Also weil man muss ja ehrlich sagen, eine 5 Watt pro Kilogramm Schwelle ist heute im U23-Bereich sauschlecht. Also die sind ja alle schon krass hochgezüchtet. Ja, das fand ich auch spannend. Also ich glaube, es gibt schon Devo-Teams, die das irgendwie mit berücksichtigen. Ich glaube, wenn man sich so eine Verpflichtung von so einem Matthew Brennan oder sowas anguckt, da hatten sie ja dann auch ein gutes Auge, weil ich würde sagen, dass der ja auch beides mitbringt, ne? Sowohl Physis als auch ja, ein gutes Auge fürs Finale.
Definitiv.
Ja, ich habe aus der Kategorie Artikel, die ich so durchscoute, um ein Intro zu schreiben, bin ich auch über einen Artikel, ich glaube, es war schon letzte Woche, gestolpert. So ein bisschen Kategorie zusätzlich nochmal Didi Hamann, der sich aus dem Off meldet. Und zwar hat Francesco Moser oder Francesco Moser, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht, ein italienischer Haudegen, Legende, Radsportlegende, ich glaube, hat auch mal den Giro d'Italia gewonnen. Und der hat sich zu Remco Evenepoels Zukunft im Radsport irgendwie geäußert. Und da ist dann unter anderem der Satz gefallen, dass er irgendwie empfehlen würde, dass Remco sich gar nicht auf die Dreiwöchigen konzentrieren soll, lirum larum, weil der hätte ja auch gar keine Statur und gar keine Physik, also quasi nicht die physische Statur eines Bergfahrers. Und das war mal wieder so eine Aussage, ne? Ich weiß, ich lese da drüber und ich werde da direkt komplett wütend, weil ich mir dann immer so denke, was gibt dir die, also diese Aussage zu tätigen, ja, jemand hat nicht eine Statur fürs Bergfahren, das ist so ein Quatsch, Alter. Es gibt so viele was hat er jetzt dann sämtliche biomechanischen Hebel von Remco Evenepoel analysiert oder was? Verstehe ich nicht. Ja,
gut, ich sag mal so, hat er schon mal gereicht, um die Vuelta einmal zu gewinnen, ne?
Ja, gut, ich meine, das sollte eigentlich auch schon reichen als Antwort. Und ich meine, aufs Tourpodium fährst du jetzt auch nicht, wenn du kein Talent als Bergfahrer hast, oder? Also generell kann man ja vielleicht auch mal, bei mir war das so, dass alle Leute zu Beginn meiner Radsportlaufbahn immer gesagt haben, ja, der ist ein guter Bergfahrer, weil ich halt einfach saudünne Beine habe. Also vor allem halt dünne Waden. Aber ich habe halt einfach nie...
Aber auch, dann hat sich rausgestellt, bist ein brutaler Sprinter.
Ja, das jetzt nicht. Aber ich habe halt überhaupt nicht die Watt pro Kilogramm oder die Schwelle, um halt ein guter Bergfahrer zu sein. Was ich aber ganz okay konnte, würde ich sagen, ist halt irgendwie so 2-3 Minuten schnell zu fahren. Das bedeutet, jetzt rein von der Statur kann meiner Meinung nach ein Francesco Moser von außen überhaupt nicht beurteilen, was jetzt physische Voraussetzungen für einen guten Bergfahrer sind oder was nicht. Das ist totaler Käse.
Ja, ich verstehe total, was dich da an der Aussage triggert, und mir ist es ehrlich gesagt genauso gegangen, als ich es gelesen habe. Was ich jetzt ohne da, also ich will da jetzt auch gar nicht so krass drüber urteilen, weil ich ja auch gar nichts von Remco weiß, von seinen Wattwerten oder so, aber jetzt als einfach Beobachter von ihm, finde ich, kann man dann doch auch sagen, dass das Beste, was er sozusagen machen kann, ist auf einem schweren Parcours allen wegzufahren und dann solo zu gewinnen, weil er auch einfach so eine krasse Position auf dem Rad hat. Und das ist das Einzige, was für mich so ein bisschen diese Aussage rechtfertigen würde, dass man sagen kann, sein Haupttalent wäre eben das.
Ja.
Aber ich find's auch immer ein bisschen random, wenn dann so, gut, der Moser, der ist halt schon eine Legende, ja, aber ich weiß nicht, muss man sich dann da immer so zu diesen Sachen kritisch äußern und denken, dass man da immer noch einen Plan von hat? Keine Ahnung, also vielleicht einfach mal auch an die Leute, die da jetzt gerade am, wie sagt man, nah dran sind, die das vielleicht mal klären lassen.
Ja, ich glaube auch, da gäbe es Leute, die sich da vielleicht inhaltlich, ja gut, aber dann ist natürlich die Schlagzeile nicht da, ne, und die Klicks, und das hängt ja da alles hinten mit dran. Habt ihr das Video von Wismar Liesebike über Matteo Jürgensen geguckt, zufälligerweise? A Day in the Life of Matteo Jürgensen in Nizza?
Ich habe es gestern Abend, habe ich mir die Doku auf Empfehlung von dir noch schön reingezogen, ja.
Ja, uns hat auch tatsächlich...
Ich habe es nicht gesehen, ne?
Ja, uns hat auch ein Hörer geschrieben, aber da hatte ich die Doku tatsächlich schon gesehen und hat es mir auch aufgeschrieben, weil, Max, gib mal so eine Einschätzung, was denkst du, was Matteo Jürgensen bei Wismar Liesebike verdient? Tobi und ich haben schon mal so ein bisschen gerätselt, also er hat jetzt zweimal Paris-Nizza gewonnen. Klar, der Vertrag ist noch aus der Zeit, wo er dann gut bei Movistar gefahren ist. Aber ich würde sagen, er ist schon so GC-Fahrer Nummer 3 im Team oder vielleicht sogar schon Nummer 2, nachdem jetzt Roglic weg ist und Sepp Kuss. Ja, also gib mal so eine Einschätzung.
Boah, ich sag jetzt mal 1,6.
1,6 Millionen. Ja, und also ich sag mal so, Matteo Jürgensen fährt, ich glaube, so 3 Baujahre ja, neueren Polo.
Zwei Baujahre.
Steht da unten in Nizza schön in der Tiefgarage, so ein geiler 1,4 Liter Polo, ey. War ich schon sympathisch.
Aber die wichtige Frage ist ja, hat er auch die Leichtmetallfelgen vom Tobi?
Nee, der, ich glaube, der hatte Radkappen.
Das ist ja peinlich.
Ja.
Also da war nichts. Und was ich auch geil fand, im Verlaufe der Doku, die meiner Meinung nach einen sehr sympathischen Matteo Jürgensen charakterisiert. Also irgendwie so, ich glaube, auf Englisch würde man sagen, a chilled guy. Vielleicht würde er sich auch selber so bezeichnen. Max, da zeigt er seine Küche. Und dann erzählt er irgendwie so, ja, da wäre irgendwie keine Küche dabei gewesen, als er dieses Apartment gekauft hat.
Nee, er hat das Apartment gekauft und die Küche ist da komplett drin. Und in den USA ist es ganz üblich, wenn du Real Estate, also wenn du Immobilien kaufst, dann lassen die Vorbesitzer, lassen meistens die Küche drin, weil ja, die gehört quasi mit zum Haus dazu. In Frankreich scheint das aber anders zu sein. Er hat das Ding gekauft, kam dann vor ein paar Wochen, kam er da rein und hat gesehen, keine Küche mehr da. Und die haben halt sogar den Fliesenspiegel von der Wand gedämmelt. Und er hat noch keine Zeit gefunden und auch noch keine Mühe, da halt irgendwie mal neuen Fliesenspiegel.
Ja, Junge, ey, das ist wirklich so geil. Da meint er so, ja, das hatte so ein bisschen Industrial-Charme. Und du musst dir das halt so vorstellen, dass die halbe Wand ist halt offen, ne? Also das sind halt überall...
Ja, aber eine Küche hat er, oder was?
Ja, er hat sich dann eine Küche quasi reinbauen lassen oder selber reingebaut. Ich weiß nicht, ich würde es ihm auch noch zutrauen, dass er selber da reinmacht. Und dann hat er da halt überall diese Löcher in der Wand. Und auch ein Highlight der Doku war für mich, hat er auch selber gesagt, dass jetzt wahrscheinlich ein paar Italiener beim Zugucken sterben würden. Aber der hat sich so nach dem Training so eine Gnocchi-Pfanne gemacht. Dann hat er in die Gnocchi-Pfanne, hat er dann Kimchi reingemacht.
Nee, noch zwei Spiegeleier drüber gelegt.
Genau, zwei Spiegeleier, dann Kimchi und dann oben Sriracha-Soße drüber.
Ja, fand ich auch geil hier, unser Love-Spirit-Animal, hier dieser Danny Run oder wie der heißt aus dem Schwarzwald, der hat letztens auch so ein Kochvideo hochgeladen, hat schon auch so, Digga, also bleib mal lieber beim Laufen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaub, dass jeder, der Sport macht, der kann diese Art des Kochens nachvollziehen, wisst ihr, was ich meine?
Ja, komplett. Ich muss sagen.
Also es geht halt darum, dass es, also ich meine ganz ehrlich, das schmeckt halt lecker und das muss dann auch irgendwo seinen Zweck erfüllen.
Ja, da kann man doch wieder Markus Rühl zitieren, muss nicht schmecken, muss wirken, ne?
Ja, aber ich finde so eine Gnocchi-Pfanne mit einem Spiegelei drauf, die schmeckt ja auch lecker.
Ja, das stimmt. Also man darf da auch nicht, ich finde, man darf, was das Thema Essen angeht, auch nicht zu versnobbt sein bei Experimenten. Weil, also für mich ist das halt das ist die Fusion-Küche des kleinen Mannes quasi, weißt du? So kann man das auch mal nennen. Weil ich meine, die Kombination aus Spiegelei ist für mich deutsche Hausmannskost, ganz klar. Dann Gnocchi, italienisch. Kimchi, was ist das, japanisch? Wahrscheinlich irgendwie sowas, also asiatisch auf jeden Fall. Und Sriracha ist auch asiatisch, oder?
Boah, gute Frage.
Ich überlege gerade,
oder ist das vielleicht so mexikanisch? Ich habe keine Ahnung.
Ich überlege gerade, ob an irgendeinem Ort, wo viele Radfahrer sind oder viele Sportler, ob da so ein Restaurantkonzept, wo du nur so abartige Gerichte auf der Karte hast,
oh, das ist
ob
geil.
Das funktionieren würde.
Wir drei in Girona und dann machen wir sowas auf, wo wir so, weil ich finde auch, dass umso mehr du Rad fährst, das hat bei mir aber auch nachgelassen, Tobi, kannst du ja auch mal gerne beschreiben, also ich würde sagen, wir in diesem Podcast sprechen ja drei unterschiedliche, also wir kommen, würde ich sagen, alle von demselben Trainingsaufwand in unserer Zeit, wo wir KT gefahren sind und es hat sich dann über die Jahre quasi auseinanderdivergiert, in dem Sinne, als dass der Max noch sehr, sehr viel trainiert. Ich würde sagen, ich trainiere immer noch gut. Also Max, sagen wir mal so im Schnitt irgendwie 20 bis 25 Stunden, ich im Schnitt 10 Stunden und Tobi im Schnitt, weiß ich nicht, 4 Stunden aufs ganze Jahr gerechnet, irgendwie 4-5 Stunden oder sowas. Und bei mir hat sich dieser Geschmack aufs oder dieser Geier aufs Abartige, also zum Beispiel sich halt Spiegeleier in eine Gnocchi-Pfanne mit Sriracha-Soße zu kombinieren, das hat sich so ein bisschen reduziert. Wie ist das bei dir, Tobi?
Komplett weg. Also dann esse ich lieber gar nichts. Also dieser krasse Heißhunger, ist mir letztens nochmal aufgefallen, dieser krasse Heißhunger auf Süßigkeiten, wenn du so eine Tüte Lachgummi oder irgendwas Haribos, wenn du die halt so richtig wegatmen willst, ist komplett weg.
Ja.
Komplett weg.
Max, bei dir wird es wahrscheinlich ungebrochen sein, oder?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht so das coolste Image, aber ich bin natürlich ein ehrlicher Typ. So Heißhunger-Sachen, also so mit so Süßigkeiten, das habe ich echt selten. Also ich bin da mit so Süßigkeiten wirklich ziemlich kontrolliert. Also ich hatte das auch schon bei diversen Rennen, dass ich mir immer gerne mal ein, zwei Tüten Haribo für so eine Rundfahrt mitnehme.
Mhm.
Und ich habe oft schon von Teamkollegen die Rückmeldung bekommen. Also ich habe dann halt abends immer so meine Haribo-Tüte rausgeholt. Dann habe ich meinem Zimmernachbarn erstmal was angeboten. Dann habe ich selber ein paar gefressen. Dann habe ich die wieder in den Koffer geschmissen. Und da habe ich schon mehrfach die Rückmeldung bekommen, dass es für die völlig unmöglich wäre. Also da wäre halt nach dem ersten Abend die Tüte leer.
Ja, weil der Damm dann quasi so gebrochen ist und dann wird es komplett weginhaliert.
Ja, aber ja, ich weiß nicht, also.
Aber das liegt bei
eigentlich
dir.
Eigentlich relativ normal. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt natürlich diese, diese Essenssachen, die du gerade beschreibst, mit so warmem Essen, das ist mir komplett scheißegal. Also das würde ich halt zu jeder Tages- und Nachtzeit würde ich so eine Gnocchi-Pfanne fressen, ne?
Ja, das glaube ich auch, aber also bei dir ist mir schon, oder würde ich generell sagen, dadurch, dass du dir eigentlich nie irgendwie so richtig krass was verbietest, sondern immer so ein gesundes Mittelmaß hast, ich glaube, diese Ausschläge zu, ich atme jetzt eine ganze Gnocchi, eine ganze Haribo-Tüte weg, es kommt ja auch davon, dass man das sich dann einfach so grundsätzlich verbietet. Ja, und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, fällt mir nämlich in dem Zusammenhang direkt auf. Tobi und ich waren am Wochenende, also ich als Betreuer, Tobi als Mechaniker und Betreuer beim Nationalmannschaftslehrgang für ganz kleine Teile der U15 und größere Teile der U17, Jungs und Mädels in Frankfurt eingeteilt. Und genau, Tobi war schon von Freitag an mit dabei und ich bin dann am Samstag dazugestoßen und habe da einen Vortrag oder so ein bisschen so einen Mini-Vortrag, sag ich mal, über das Thema Ernährung im Radsport gehalten. Und das fand ich sehr interessant, weil...
Hast du direkt mal die Weisheit, die wir gerade ausgetauscht haben, genau. Was da war, die jüngere Generation?
Ja, also meine PowerPoint mit Handout.
Meine erste Slide war, dass ich denen halt mal diese Gnocchi-Pfanne vom Jürgensen empfohlen habe. Und dann habe ich noch ein paar...
Ja, hallo, also ich bin hier der Richard und Gnocchi mit Spiegelei und Sriracha ist gut.
Weil der hat Paris-Nizza gewonnen, kann man grundsätzlich empfehlen. Nee, ja, ich habe... Ist ja auch egal, was wir da beredet haben. Aber dieses, dass man irgendwie versuchen sollte, nichts zu essen und also auf seine Linie zu achten, das ist aus den Kindern, ist das komplett raus. Also sind jetzt so die Jahrgänge, wo man dann schon in der U15 mitgekriegt hat, irgendwie, ja, alle essen. Also wir waren an dem einen Tag 1,5 Stunden crossen und als wir da mal kurz den Reifen gewechselt haben,
ja,
also wir, ist zu viel gesagt, Tobi hat den Reifen gewechselt, alle anderen haben drumherum gestanden und dumme Witze gemacht, da haben die auch alle einen Riegel ausgepackt und direkt was gegessen. Krass.
Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen, also positiv aufgefallen, dass die alle was dabei haben und dass die da auf jeden Fall drauf achten.
Ja.
Also Essen ist ein Zeichen von Schwäche, findet nicht mehr statt.
Nee, über den Satz haben sie auch sehr gelacht, weil den hat der Tobi nämlich nochmal gedroppt natürlich.
Genau. Kannten die nicht?
Kannten die nicht, nee. Ich glaube nicht.
Krass.
Ja, Essen und Trinken ist ein Zeichen von Schwäche, war ja bei uns ein gängiger Begriff.
Ja.
Ja, komplett, ja.
Früher war alles besser, ne? Sag ich immer.
Werbung.
Männers, ich bin ja hier der Sparfuchs bei Radio RTW, ist ganz klar, ich jage ja immer noch die Aldi-Bohne durch die Bialetti. Und jetzt habe ich was Neues entdeckt, wurde mir vermehrt von unseren sehr aufmerksamen Zuhörern und Zuhörerinnen eingeschickt. Und zwar habe ich gelernt, man kann Babybel kaufen, der ist ja in dieser typischen roten Wachsverpackung eingepackt. Und dann kann man das einschmelzen und dann damit einfach seine Kette wachsen. Da spart man richtig was weg. Was haltet ihr davon?
Klingt nach einer recht pragmatischen Lösung, bin ich mal so frei zu sagen. Und wenn der Tobi seine Kette schon mit Sonnenmilch schmiert, dann wird der Babybel wohl erst recht gehen.
Ja, Leute, das habe ich auch gedacht. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe mir Babybels gekauft und habe eins verköstigt, um dann herauszufinden, wie viel Wachs verwenden die eigentlich, um so ein Babybel zu umschließen. Herausgekommen sind grandiose 3,6 Gramm Wachs.
Das ist wenig.
Das ist nicht viel, also man muss viel Babybel essen. Wenn wir das jetzt mit dem heutigen Sponsor vergleichen, Optimize, der verkauft seine Heißwachs in Verpackungsgrößen 375 Gramm. Das heißt, ich brauche etwa 104 Babybels. Also Essen ist kein Problem bei dir, Richard. Aber die kosten ja auch eine Menge. In einem Netz Babybels sind nämlich nur 5 Stück drin und die kosten jeweils 2,59 Euro. Das heißt, ich brauche 21 Netze von diesen Babybels. Und das kostet mich am Ende 54,39 Euro. Da bin ich halt mit dem Heißwachs, das Graphit-Heißwachs von Optimize, immer noch besser dran. Und zwar für 39,99 Euro.
Ach, Mist, ey. Aber ich wusste, auf Optimize ist einfach Verlass. Einfach ein stabiler Partner.
Und wo auch Verlass ist, sind die Black Week-Angebote. Denn ab 12 Euro Bestellwert schenkt dir Optimize ein Premium-Mikrofasertuch, ab 30 Euro ein Fahrradreiniger Wash & Wax und ab 75 Euro wird ein Graphit-Flüssigwachs beigelegt. Und jetzt kommt noch ein Spezialangebot, denn ab 5.000 Euro wird nicht nur die Kette gewachst, sondern kommt Richard Weinsheimer bei euch zu Hause vorbei und wachst, was auch immer ihr haben wollt. In dem Sinne, danke Optimize.
Werbung Ende.
Ja, und sonst so? Ist da mal ein Kreuzband gerissen oder alle heil geblieben?
Nee, alle heil geblieben. Ich hab leicht Muskelkater. Ich habe zu viel Hallensport gemacht.
Ey, Max, kennst du das? Oder das kennen unsere Zuhörer bestimmt auch. Ich würde sagen, so in der Schulzeit hatte ich persönlich eigentlich immer diese Verbrennungswunden am Knie, weil man in der Turnhalle bei irgendwelchen sportlichen Aktivitäten quasi so gerutscht ist. Und das habe ich jetzt wieder, weil wir haben samstags, haben wir Hallensport gemacht, Jungs gegen Mädels. Tobi und ich haben bei den Jungs mitgemacht. Die waren nämlich in der Unterzahl, also zahlenmäßig. Haben wir so einen Biathlon-Parcours gegeneinander gemacht. Und also man musste da so verschiedene Stationen durchsprinten. Dann musste man mit dem Tennisball auf einer Bank stehend so Fahrradflaschen von einem Kasten runterwerfen, dann zurück und dann den nächsten abklatschen. Und welches Team als allererstes alle Flaschen umgeworfen hat, hatte gewonnen. Und zwei Sachen für meinen Teil. Also erstens war mir der Wettkampf ein Tick zu wichtig, wie immer. Also ich habe dann da zwei Flaschen runtergefeuert und dachte mir schon auch so, ja, das haben wir ja aber ja auch mal gut performt natürlich. Und das Zweite, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass meine Knie jetzt halt wieder aussehen wie in der Grundschule. Und das verbuche ich dann grundsätzlich als erfolgreiches Wochenende.
Ja, ist gut, ja, wenn's dann schon so leicht brennt, wenn man ein bisschen anfängt zu schwitzen.
Ja, also das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Tobi, was ist dir noch irgendwas aufgefallen, was man berichten kann?
Ich finde es immer ganz, ganz süß zu sehen, wie die natürlich alle irgendwie sehr schüchtern sind am Anfang. Diesmal waren die Jungs ein bisschen mehr erzählfreudiger, die waren mehr so draufgängermäßig. Du hattest noch eine ganz gute Beobachtung, dass du glaubst, dass die eher zu den coolen Jungs gehören.
Ey Max, ohne Scheiß, das ist mir wirklich aufgefallen. Also muss man jetzt nicht drum herum reden. Also ich würde sagen, in so einem normalen Klassengefüge, ich würde sagen, ich war so Kategorie Mittellappen. Also es gibt ja auch noch Fotos aus meiner Jugend, da kann man sich ja mal angucken. Weil jetzt,
ja, das war aber noch eine andere Zeit. Da waren Coolheitsstandards noch anders verteilt.
Ja, aber ich war auf jeden Fall jetzt nie... Also allein schon, weil man halt immer Sport gemacht hat und nicht saufen gehen konnte mit den anderen, war man ja jetzt nicht so richtig cool. Das war ja damals, also bei uns in der Klasse war das auf jeden Fall noch ein Thema so ab dem.
Also gut, mit 14, 13, 14, 15 ist man jetzt auch nicht feiern gegangen.
Ja, natürlich nicht. Und das ist ja auch nicht gut, das sage ich ja auch überhaupt nicht, aber es war auf jeden Fall damals schon Thema. Also wenn am Wochenende, ja, auf jeden Fall, auf dem Dorf da, waren immer so, also.
Ja, gut, wenn du.
Also mit 13 jetzt noch nicht, aber ich würde sagen, so ab 15 wurde es doch definitiv relevant.
Ja.
Würde ich schon sagen.
Aber jetzt
weil die Mädchen auch mit schon 16-Jährigen abgehangen haben, ne?
Richtig. Die hatten schon Roller. Ich nicht.
Richard, hast du da tatsächlich aktiv Sachen abgesagt, weil du irgendwie ein Rundstreckenrennen hattest oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte auch am Anfang, ich weiß noch ganz genau, ich hatte so eine Phase, wo ich, also jetzt werde ich mal hier, jetzt werde ich mal ganz privat hier, das hört doch mal zu. Also, es war so, ich habe ja eine relativ große Fresse, ne, das wissen wir ja. Dementsprechend war ich, würde ich sagen, so in den ganz jungen Jahren immer mit den späteren Cool Kids befreundet, weil die hatten meistens auch eine große Fresse und da hat man sich dann ganz gut gefunden. So, das heißt, die haben mich dann auch so mitgezogen und irgendwann waren dann aber so, dass die Coolen haben ja auch als erstes angefangen zu trinken und so, ja, sich halt für Pubertätssachen zu interessieren. Meine Mutter sagt ja bis heute, ich war spätpubertär, deswegen fing das A bei mir ein bisschen später an. Und Max, du hast angefangen, Leistungssport zu machen, hast mich dann damit angesteckt. Und ich erinnere mich, am Anfang hatte ich so eine Zeit, wo ich so Zugehörigkeitsprobleme hatte, wo ich mir so dachte, okay, zu welcher Gruppe auf der Schule gehöre ich denn jetzt? Und dann gab es so eine Mountainbike-Ausfahrt, wo ich für mich ganz klar beschlossen habe, ja, ich werde halt Tour de France-Profi. Das ist jetzt mein Ding. Und jetzt mal Ironie beiseite. Mir hat das in meiner Jugend extrem geholfen, dass ich so nie so irgendwie damit gestruggelt habe, dann sowas abzusagen oder zu sagen, nee, ich möchte jetzt keinen Alkohol trinken oder sowas. Und nachdem ich das so ein Jahr lang durchgezogen habe, am Anfang haben die Leute sich auch immer drüber lustig gemacht und so. Aber spätestens, als ich dann das erste Mal für eine Woche freigestellt wurde von der Schule, weil ich ins Trainingslager fliegen durfte mit dem Rheinland-Pfalz-Kader, da waren sie still. Und aber mir hat das, also hattet ihr das nicht so? Ja gut, Tobi, du warst früh auf dem Internat, aber Max, hast du dich da nicht auch früh als Sportler identifiziert? Also mir hat das voll geholfen.
Doch schon, also ehrlich gesagt schon. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt auch nicht, also es war jetzt auch nicht so, dass ich einen dermaßenen Überlauf an sozialen Aktivitäten gehabt hätte, die ich alle hätte absagen müssen wegen Sport.
Ja.
Also da gab es definitiv schon mal eine Situation und auch mal zwei oder drei oder so, aber also ich weiß es nicht. Bei mir war es ehrlich gesagt eher so, dass ich schon auch Sachen gemacht habe, dass mich das aber zugegebenermaßen psychisch ganz schön gestresst hat, was im Nachhinein ultra dumm war, was aber auch Teil von so einem Prozess ist, finde ich. Also was ich sagen will ist, ich bin da trotzdem zu irgendeiner Grillhüttenparty hingegangen, habe mich aber den kompletten Abend schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, fuck, morgen ist ja Radrennen oder vorher noch Leichtathletik. Und das konnte ich irgendwie, das konnte ich tatsächlich schlecht handeln, zumindest für eine Weile, dass ich nicht klar sagen konnte, so ich committe jetzt dazu und bin da auch happy mit, sondern ich dachte, ich muss das irgendwie alles kombinieren und das hat mich dann aber ganz schön gestresst und das hat dann schon eine Weile gedauert. Ja. Und ich finde, das muss auch jeder irgendwie mit sich selber ausmachen, weil zum Beispiel habe ich auch ganz oft, auch dann zum Beispiel im Studium von, das sind ja dann einfach junge Erwachsene, die sich umgeben, so mit Anfang 20 oder noch mit 19, 20, wenn du dann an die Uni kommst und du bist dann auf irgendeiner Party dabei und dann heißt es dann plötzlich so, hör, du bist doch Sportler, warum trinkst du Alkohol? Das finde ich halt so dumm, diese Aussage. Weil das sind alles Sachen, die muss jeder irgendwie für sich selber ausmachen, ob das jetzt in einem pubertären oder noch kindlichen Alter ist oder als junger Erwachsener, was einen dann auch persönlich eher hindert und was nicht. Und ja, wenn es einen langsamer macht, nicht zu irgendeiner Veranstaltung hinzugehen, weil man da eben gerne hingehen würde, dann würde ich es immer investieren, da ein bisschen weniger zu pennen oder sich ein bisschen ungesünder zu ernähren oder sowas. Aber wie gesagt, muss man einfach individuell entscheiden.
Ja, aber das finde ich einen richtig guten Satz. Das habe ich persönlich auch erst sauspät irgendwie gelernt, dass ich finde vor allem auch wichtig, das kennt man ja auch aus dem Privat- und Arbeitskontext, also ich finde, am schlimmsten ist es eigentlich, wenn man sich dann nicht auf so eine Sache committet. Also wenn man quasi sagt, ich gehe jetzt auf die Party, dann geh auch auf die Party und genieße das dann auch auf der Party, weil das Schlimmste ist ja, diese Grillhütten-Situation von dir, Max.
Ja, genau. Also das kann ich auch bis heute in manchen Dingen nicht gut, dass man, wenn man sich entscheidet, irgendwas zu machen und einem klar ist, dass man da in, wie soll ich sagen, in welcher Hinsicht auch immer ein kleines Invest macht, dann ist das einfach so, dass man in der Situation damit abschließen muss, dass man parallel noch was anderes macht und man kann dann die Zeit dann auch möglichst gut verbringen und das kriege ich einfach in manchen Dingen nach wie vor nicht hin.
Ja. Wie war das bei dir, Tobi? So als, weil du warst ja relativ früh dann auch Internat und so.
Ich hatte jetzt ja lange Zeit nachzudenken. Klar, so die Anfangszeit, wo ich noch in Hannover war, bevor ich aufs Internat gegangen bin, da hat das auch schon angefangen, dass die da mal irgendwie sich getroffen haben, irgendwelche Hauspartys oder da wird dann auch mal der Bärenzinn rumgereicht oder so. Aber da habe ich mich dann einfach durch, also ich denke, ich wäre empfänglich da gewesen für, wenn ich nicht den Radsport für mich entdeckt hätte. Da wäre ich safe mit dabei gewesen. Aber für mich stand das nie irgendwie zur Debatte, zu sowas hinzugehen, weil ja, am Wochenende sonntags oder Samstag sonntags im Winter ist Ausfahrt und im Sommer waren halt immer Radrennen am Wochenende. Da hatte man für sowas ja keine Zeit. Und mein allererster Trainer, der hat mich auch dann mal so richtig zur Wahl gestellt und hat gesagt, ja, wo, also das ging jetzt nicht im Kontext irgendwie jugendliche Aktivitäten am Wochenende zu machen, sondern ich habe anfangs noch zeitgleich Fußball gespielt und dann war so, ja, okay, also du musst dich jetzt für eine Sache entscheiden, Fußball sportlich verfolgen oder Radfahren. Und dann habe ich mich irgendwie fürs Radfahren entschieden. Ja. Ja. Und dann auf dem Internat war ja eh. Also,
ja, genau,
sind,
weil dann bist
da
du ja
alle
raus,
in deinem Umfeld.
In Peer Group.
Ja, alle in deinem Umfeld gehen ja eigentlich auf so ein Internat, um irgendwie langfristig oder das Ziel, das halt leistungssportmäßig zu verfolgen, klar. Ein paar haben da auch wie so ein Doppelleben führen können, aber ja.
Ja, ich. Max, weil du hast.
Aber ich muss trotzdem noch mal was dazu sagen, weil das ist mir irgendwie wichtig und ich stehe nach wie vor dazu. Wir haben ja jetzt hier drei unterschiedlichen Ansichten gehört und jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber ich muss trotzdem noch mal sagen, ich hatte da eine ganz konkrete Situation. Da war ich, weiß ich nicht, ey, 6., 7. Klasse, ne? Da war ich noch ein Kind und da war samstags eine Geburtstagsveranstaltung und sonntags war ein Wettbewerb, der nannte sich damals Deutschland sucht den Supersprinter. Das war für Leichtathleten und da wurde in deutschen Städten so eine Tartanbahn ausgerollt innerstädtisch und da ist man, ich weiß nicht mehr, was das war, 30 oder 50 Meter fliegend gerannt. Und ich war als Kind und Jugendlicher immer sehr schnell und ich wollte unbedingt zu diesem Geburtstag hingehen, weil das einfach damals aus, also das war halt so einer der ersten Geburtstage, wo man bei einem Mädchen eingeladen wurde, seine ersten ich sag mal, intergeschlechtlichen Erfahrungen gemacht hat.
Flaschen drehen.
Ja, und
oh, Flaschen drehen.
Richtig, sowas.
Ich habe immer Pflicht genommen.
Sowas. Und da hatte ich, also ich bin letztendlich, ich habe genau diesen Fehler gemacht, wie eben geschildert. Ich bin hingegangen, habe dann aber nicht da übernachtet, weil ich gedacht habe, oh, wenn ich jetzt schlecht schlafe, dann kann ich am nächsten Tag nicht schnell rennen. Und dieses Wochenende, das ist mir, der Stress von damals, der ist mir nach wie vor in Erinnerung. Und da finde ich, da ist man auch, wenn man als Trainer, Erziehungsberechtigter,
ja,
Vertrauensperson, wie auch immer, wenn man da involviert ist, da hat man die Pflicht, gerade wenn man die Erfahrung hat, dass man selber früher Sport gemacht hat, da hat man die Pflicht, bei seinem Kind den Stress rauszunehmen, weil mich hat das komplett fertig gemacht.
Das finde ich, richtig guter Take.
Und das war halt für mich von vorne bis hin scheiße, weil ich bin dann am nächsten Tag auch scheiße gelaufen, was jetzt zwar gerade meine Story nicht bestärkt, aber es hat einfach daran gelegen, dass ich zu schlecht war. Also ich wäre auch nicht in die nächste Runde gekommen, wenn ich da perfekt getapert am Start gestanden habe, weil ganz ehrlich, Alter, das ist ein Kinderwettkampf, ne? Also sorry, wenn du halt dann nicht schnell genug bist, dann bist du halt einfach zu langsam, dann musst du halt damit abschließen, bist halt nicht der Schnellste, fertig. Ja. Aber da brauchst du auch nicht vorher irgendwie 9 Stunden zu schlafen, einen super Warm-up zu machen und am Abend vorher Pasta zu essen, sondern dann hast du es halt einfach nicht drauf. Und ich habe es dann nicht drauf gehabt und ich hätte vorher besser da gepennt und irgendwie Zeit mit meinen Freunden verbracht und irgendwie coole Erfahrungen gemacht und wäre im Endeffekt besser gewesen. Und da wäre ich auch besser beraten gewesen, wenn mir das mal jemand gesagt hätte.
Aber ich finde es total interessant, dass sich diese Erinnerungen aus der Jugend so krass einbrennen, weil einen das ja damals als Kind offensichtlich so gestresst hat. Also ich finde es total faszinierend, wie man sich offensichtlich als 12, 13, 14-Jähriger schon selber unter Druck setzt. Also wahrscheinlich sind das dann auch genau die Leute, die irgendwie im Leistungssport deswegen landen, weil man sich selber auch so einen Druck macht und dann halt unbedingt abliefern möchte und so. Aber finde ich dann schon spannend, dass dir das bis heute, kannst du dich an diesen scheiß Geburtstag mit diesem Sprint Superstar erinnern.
Und an der Stelle kann ich mal die ZDF-Serie Chabos empfehlen. Da geht es um solche und ähnliche Fragestellungen. Hat mich komplett abgeholt. Habt ihr das zufälligerweise gesehen?
Nee, wie heißt das? Chabos?
Chabos, ja.
Das gucke ich mir an. Gesehen. Und also geht es um Sport oder worum geht's
da? Nee, es geht um normale Probleme des Erwachsenwerdens. Und wir sind da tatsächlich sogar noch einen Ticken zu jung für. Also der Hauptprotagonist, der Story ist ein bisschen älter als wir, aber es geht um viele Sachen so aus den Nullerjahren und da fühlt man sich sehr abgeholt, sowohl von den Problematiken, sag ich mal, als auch von der Musik, die da gespielt wird und so. Ist eine herrliche Sache.
Ich habe das schon gesehen. Ich habe den Namen total vergessen. Doch, ich habe die Serie gesehen, wo der nicht zu seinem Jahrgangstreffen eingeladen worden ist.
Ja, genau.
Ja, aber genau das, Max, weil du das gerade eben gesagt hast, dass du nicht so viele soziale Aktivitäten gehabt hättest, die du jetzt wegen des Sportes hättest absagen können. Bei mir war das vor allem auch, hat mich dieses Gefühl, diese Identifikation mit dem Leistungssport davor bewahrt, traurig zu sein, wenn ich von den coolen Leuten dann zum Beispiel nicht auf den Geburtstag eingeladen worden bin. Weißt du? Also bei mir war das dann so, ja okay, klar, die coolen haben mich jetzt nicht eingeladen, aber dafür werde ich halt mal Tour de France Profi. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt komplett dumm, so aus der heutigen Perspektive, aber so habe ich damals gedacht und habe das dann für mich quasi so relativiert, dass das schon okay ist, weil ich habe halt einen anderen Traum. Das klingt komplett kitschig. Und man könnte das, wenn
du jetzt... Hast du das schon so langfristig gedacht?
Ich hab als
also
Kind...
Also ich hab eher so kurzfristig, also ich fand's halt geiler, mit jubelnden Armen als erster durchs Ziel zu fahren, als halt auf dem Geburtstag, also am nächsten Tag, als an dem Abend dann auf dem Geburtstag Flaschen drehen zu spielen.
Ja, so gut war ich aber halt nie.
Ja, okay.
Mhm. Also,
ja, interessant. Hat jeder so seine eigene Story.
Ja, ich habe damals als Kind irgendwie so beigebracht bekommen, habe ich immer für mich selber so ein privates Gute-Nacht-Gebet gesprochen, wie man das halt so macht, hier so Hände gefaltet und Augen geschlossen und dann schlaf gegangen. Und da habe ich jeden Abend gesagt, bitte lieber Gott, mach, dass ich mal irgendwann Tour de France-Profi werde. Und naja, was soll ich sagen?
Jetzt bist du aus der Kirche ausgetreten.
Ja, jetzt bin ich ja aus Protest. Weil der mir nicht geholfen hat. Wo ist es geendet? Jetzt mache ich einen Podcast mit euch, ey, so eine Scheiße.
Die Kirchensteuer gespart. So Jungs, da kommen wir gerade zum Finanziellen und da haben wir für heute ein kleines Thema vorbereitet.
Stimmt.
Da müssen wir uns jetzt erstmal emotional wieder komplett aufräumen. Ne? Ich bin hier völlig in meinen Jugendansichten und Jugenderfahrungen gerade gefangen. Aber jetzt kommen wir wieder ins Jahr 2025, denn wir wollten heute mal über Budget-Cap reden. Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde euch einfach mal ganz kurz so die Faktenlage vorstellen. Die habe ich nämlich vorbereitet Und da können wir mal drüber reden. Macht das eigentlich Sinn, so ein Budget Cap oder nicht?
Mhm. Willst du erstmal erklären, was ein Budget Cap ist? Weil ich weiß nicht, ob alle direkt was damit anfangen können.
Ja, das ist eine gute Idee, ja. Also grundsätzlich geht es darum, dass ja in den letzten Jahren Jahr für Jahr immer mehr Geld in den Radsport reingeflossen ist. Ich habe da auch sehr interessante Zahlen dabei. Und zwar in den letzten Jahren waren es so rund 7%, die an Gesamtvolumen pro Jahr immer mehr drin waren. Und vor allem ist es dadurch gewachsen, dass es ja immer mehr von diesen sogenannten Superteams gibt. Und da ist es dann schwierig, weiterhin mit zu konkurrieren und auch weiterhin für spannenden Radsport zu sorgen, weil wie im Fußball, Geld schießt Tore, gewinnt Geld halt auch Radrennen. Und deshalb wurde dann dieses Budget Cap diskutiert, um für potenziell mehr Chancengleichheit zu sorgen. Mhm. Und zwar hatten wir anfangs des Jahres ein Meeting mit Adam Hansen, der Präsident der Fahrergewerkschaft ist, und der hat mir da praktisch die aktuellsten Zahlen genannt, die aus den Jahren 23 und 24 entstanden sind. Das ist auch relativ interessant, weil die meiner Meinung nach öffentlich so nicht zugänglich sind. Aber ich hab da gut aufgepasst und habe mich dann noch dran erinnert, was er uns damals erzählt hat. Denn Ineos war immer noch das führende Team in Sachen Budget mit knapp 60 Millionen Euro.
Alter, das und ist so dahinter wenig.
Also
wenig.
Ich finde es so faszinierend. Ne? Das ist halt im Fußball ist das halt ein Spieler, Mittelklasse-Spieler. Also klar ist das im Vergleich zu den anderen Teams unfassbar viel Geld. Es ist auch generell viel Geld, aber das ist so krass, dass man ein ganzes Radsportteam kostet 60 Millionen Euro. Ich finde das schon faszinierend.
Ja, lass mal, also absolut richtig, aber lass das später nochmal
drüber diskutieren. Ja, sorry für die Unterbrechung.
So eine Autobahnbrücke kostet auch 60 Millionen.
Platz 2 und 3 waren mutmaßlich Red Bull, Bora Hansgrohe und oder Wismar, wobei die Reihenfolge unklar war. Also das muss man sich so ein bisschen daraus erschließen. Und erst auf Platz 4 UAE. Ich das denke jetzt ich im nicht. Jahr... Doch, das ist so.
Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Waren da die Gehälter mit einbezogen oder nicht in das Gesamtvolumen?
Da gehören die Gehälter rein, ja. Okay. Also ich meine, natürlich kann man ja zum Beispiel sagen, vielleicht ist es bei UAE anders gelagert gewesen als bei den anderen Teams und Pogacar zum Beispiel wurde über Umwege bezahlt, sodass das da nicht reingezählt hat. Das wäre natürlich ein massiver Faktor, aber genau diese Reihenfolge von den Top 4 Teams aus den Jahren 23 und 24, die hat dann damals auch für ziemlich Diskussionsstoff gesorgt, waren aber einfach Fakten. Und dahinter haben sich 12 Teams auf einer Höhe bewegt, nämlich zwischen Mitte 20 bis über oder Mitte 30 Millionen. Und zwei Teams waren deutlich am Ende. Das waren mutmaßlich Vanti und Akea. Und insgesamt haben da in der World Tour knapp 500 Millionen Euro gesteckt.
Was?
Also was ich jetzt gerade sagen wollte, zum Jahr 25 oder zum Jahr 26 kann das sehr gut sein, dass sich das nochmal verschoben hat. Aber ich finde, dass man zum Beispiel als Radsportfan gar nicht so auf der Rechnung hat, wie viel Budget Wismar eigentlich hatte.
Ja. Also ich finde, dass man als Radsportfan generell wenig Einblicke in die vermutlich einen Großteil auch des Teamvolumens ausmachende Infrastruktur und sowas hat, weil da weiß man ja gar nicht so viel drüber.
Ja, wenn du Bock hast, kannst du dich da schon drüber informieren. Ja, wer also macht ich hab mich mal im Rahmen, ich weiß nicht, ob es so eine Projektarbeit war, in meinem Logistikstudium so ein bisschen dazu informiert und zu Team Sky damals gibt es immer relativ gibt es sehr gute, verlässliche Zahlen. Ich weiß nicht, ob die noch öffentlich sind. Und zwar müssen die halt als britisches Unternehmen, müssen die halt einen Jahresabschluss machen, der halt öffentlich ist.
Mhm.
Und dann kannst du anhand des Jahresabschlusses, anhand der Bilanz, kannst du schon ableiten, was die für Kosten haben, Personal oder Fuhrpark und sowas. Also,
ja, aber ich sag jetzt mal so, der allgemeine Radsport-Fan wird das ja wohl kaum machen. Also hoffe ich jetzt mal. Würde ich jetzt mal so tippen. Ja, okay.
Vermute ich nicht, ja. Nee.
Also das heißt, die Diskrepanz zwischen den ärmsten Teams und den reichsten Teams, wenn man jetzt mal auf die aktuelle Zeit hochrechnet, ist wahrscheinlich irgendwo so zwischen 40 und 30 Millionen Euro.
Ja, oder einfach sowas wie Faktor 3 ungefähr, würde ich sagen. Ja. Also, dass ein Superteam das Dreifache des Budgets hat. Also, ich würde sagen, inzwischen spricht man so ab 40, 50 oder oberhalb von 50 Millionen. Da gehört man dann so zu der Liga der Superteams dazu.
Mhm. Und jetzt mal so, ohne Argumente auszutauschen, nur vom reinen Bauchgefühl, Einsatzantwort, wählt ihr für ein Budget Cap oder gegen ein Budget Cap?
Tobi, starte du mal, was denkst du?
Habe ich mich mit der Frage noch nicht so abschließend...
War mehr als ein Satz.
Also mein gefühlte Antwort wäre ja.
Komm Tobi, aber sag mal, nur gefühlt, einfach nur, was du fühlst, auf den ersten.
Ja, ich finde schon geil, wenn man so 10 Topfahrer hat und die werden dann so Bingo-mäßig auf die Teams dann verteilt, finde ich schon witzig.
Ja, aber ist ja kein Budget Cup. Also ein Budget Cup ist ja wirklich nur eine Deckelung des gesamten Teamvolumens.
Ich glaube nicht, dass es viel ändern würde.
Okay. Ja, also ich wäre von meinem ersten Bauchgefühl her, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall machen. Wenn wir uns gleich die Argumente angucken, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, dann sieht es bei mir schon wieder so ein bisschen anders aus. Aber Bauchgefühl wäre auf jeden Fall ja, weil man ist doch grundsätzlich als Fan immer für mehr Gleichheit und Wettbewerbs- und Chancengleichheit im Sport, oder? Weil uns Fans ja das auch den höchsten Spaßfaktor eigentlich garantiert.
Würde ich auch sagen, weil das, was der Tobi gerade gesagt hat, das ist ja dann auch tatsächlich indirekt das, was man sich dann wünscht. Also, dass man mit gleicheren Budgets für eine gleichere Verteilung an Topfahrern sorgt und dass die dann entsprechend dann auch alle gegeneinander antreten. Also, um jetzt das aktuell prägnanteste Beispiel zu nehmen, UAE, dass man einfach da die Topfahrer sozusagen rausnimmt, weil das Team nicht mehr das Budget hätte, die alle zu finanzieren. Und die dann entsprechend auf andere Teams verteilt werden, weil was vielleicht für uns ganz selbstverständlich ist, aber vielleicht nicht für jeden Zuhörer, mit ganz, ganz, ganz großem Abstand geht ja wirklich das allermeiste Geld rein in die Gehälter der Profis, was so das Teambudget anbelangt, weil die Teams besitzen ja in aller Regel extrem wenig, was denen selber gehört. Also es wird im Prinzip Dienstleistung eingekauft. Das gilt sowohl für die Fahrer als auch für die Betreuer, wobei die Fahrer natürlich extrem viel mehr verdienen. Das gilt auch genauso für alle Angestellten, die im Office arbeiten, sowie die on the road als Mechaniker, Soigneur und so weiter arbeiten. Und das, was tatsächlich dem Team gehört, ist in der Regel sehr wenig. Also es gibt ein paar Teams, die waren so clever, sich einen eigenen Service-Course zu bauen, eigene Bürogebäude zu haben, das nicht einfach für viele Jahre zu mieten und da Geld zu verbrennen, aber das ist eher die Minderheit.
Ja.
Aber dafür brauchst du ja auch erstmal das Kapital,
um langfristige Gebäude, Sponsoren zu sagen, ne? Weil das muss man ja auch mal sagen. Also das
Radsportteams
haben ja keine eigenen Einnahmen, was ja jetzt auch quasi dann gleich schon Teil der Debatte werden wird.
Das sind ja auch keine Unternehmen, die jetzt wirklich gewinnorientiert arbeiten müssen. Nee. Sondern die haben halt
nur Geld verbrannt.
Die sind halt eine Marketingausgabe. Die haben halt ein Budget und wenn dann am Ende nur Null steht, dann haben alle richtig gearbeitet gefühlt.
Ja, exakt, ja. Aber das Thema, Richard, was du gerade sagtest mit der Sponsorensicherheit oder was ihr beide angesprochen habt, das ist ja auch ein ganz großes Argument für ein Cap, dass man sagt, wir reduzieren, ich sag jetzt mal, auf ein maximales Budget von, einfach mal aus dem Bauch raus, 35 Millionen Euro pro Team.
Ja.
Dann wirst du dann wird man vielleicht den erhofften Effekt haben, dass man nicht mehr extrem potente Sponsoren braucht, um Teams auszurüsten, sondern dass man auch mit weniger Geld in diese Welt reinkommt, also dass die Einstiegsbarriere für die Sponsoren geringer wird, um potenziell mehr Sponsoren anzulocken. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal hier lokal zu Heidelberg Zement hingehen würde oder Heidelberg Materials oder was weiß ich und ich würde sagen, hier habt ihr nicht Bock, ein deutsches World Tour Team aufzumachen, und die würden sagen, ja, prinzipiell Tour de France fand super, was kostet das denn? Und ich würde dann sagen, ja gut, als Hauptsponsor müssen das, ich sag jetzt mal 25, 30 Millionen sein, dann ist es ja was anderes, als wenn man sagt, man braucht nur 5 oder 10 Millionen.
Mhm. Würde ich dir leider direkt entgegnen und ist, glaube ich, auch ein großes Kontraargument gegen Budgetlimitierungen generell. Also du minimierst damit natürlich das Investitionsvolumen in der Sportart ganz stark.
Genau.
Das heißt, große potente Sponsoren wie Wismar, Ineos und auch UAE sorgen ja auch dafür, dass sich eine Sportart im Ganzen extrem weiterentwickelt. Und Gegner würden jetzt dieses Argument direkt anführen und sagen, okay, wenn man in einer kapitalistischen Gesamtgesellschaft, in einer Sportart das Investitionsvolumen reduziert, dann entwickelt sich die Sportart nicht mehr weiter und davon profitiert am Ende die Sportart nicht, sondern eher das Gegenteil.
Genau, das ist absolut das richtige Gegenargument. Und in der Regel ist es ja auch so, dass das letztendlich auch den Fahrern zugutekommt, wenn die Budgets von den Teams höher sind, weil durch die höheren Budgets kam es ja auch zu dieser, ich nenne es jetzt mal negativ gesprochen, Inflation der Fahrergehälter, aber ist ja letztendlich für die Fahrer super positiv, mehr Geld zu verdienen. Und das zweite Argument, was ich bei dir auch rausgehört habe, ist eins, was ich mir auch überlegt habe, dass Superteams auch viel dafür machen, den Sport weiterzubringen. Also ich denke, dass schon viel, was so Trainingsexpertise angeht, irgendwie aerodynamischer Fortschritt oder sowas, der wird schon davon getriggert, dass es eben Teams gibt, die da rein investieren. Mhm. Sei das jetzt zum Beispiel Windtunnel testen oder CFD-Testing, Trainingswissenschaften, Höhentrainingslager, das sind alles Sachen, die ja den Sport im Ganzen nach vorne bringen. Befürworter von dem Salary Cap würden dann aber auch sagen, indem man sozusagen diese ganzen Maßnahmen reduziert, bekämpft man so diesen absoluten Höhenrausch und das Ausoptimieren des Sports, und kleinere Teams können auch damit konkurrieren, weil offensichtlich ist es ja zum Beispiel für ein Team wie Akea nicht möglich, ich sag jetzt mal 10 Fahrer dauerhaft in irgendeinem Höhentrainingslager unterzubringen. Ja.
Was man aber natürlich machen könnte, wäre zu sagen, okay, man macht kein Budget Cap, also man limitiert nicht das gesamte Investitionsvolumen ins Team, sondern man macht ein Salary Cap. Das ist ja auch in der NBA. Wir kommen vielleicht gleich nochmal aufs nordamerikanische Sportsystem, weil daher kommen ja die ganzen Vorschläge und die ganzen Begrifflichkeiten ja auch. Was man ja machen könnte, wäre ein Salary Cap. Also das heißt, dass gedeckelt nicht der Gesamtfinanzstrom in die Sportart rein ist, sondern eben nur die Gehälter der Fahrer. Und dann könnte man das kombinieren mit einer sogenannten Luxury Tax. Das gibt es dann zum Beispiel auch in der NBA und in weiteren amerikanischen Sportligen. Bedeutet, wenn du dir, das heißt dann glaube ich Soft Salary Cap, das heißt, wenn du als Top-Team die Budgetgrenze für die Gehaltsobergrenze, die ein Team investieren darf, reißt, dann muss pro Dollar, der über der Grenze ist, also eine Ausgleichszahlung erfolgen an alle Teams, die quasi diese Grenze nicht reißen. Und das macht das natürlich dann wieder fairer, weil dann die großen Teams einfach die kleinen Teams mitfinanzieren. Das ist so als erste Idee. Da stecken natürlich auch noch ein paar organisatorische Schwierigkeiten dahinter.
Genau, auf die Art und Weise sollte das dann auch im Radsport stattfinden. Also übrigens gibt da auch einen recht aktuellen Anlass, weil der UCI-Präsident Lapatin hat da kürzlich ein Interview zugegeben, hat gesagt, dass diese Idee von ihm, also die Idee des Salary Caps von ihm befürwortet wird, dass sich aber tatsächlich überraschenderweise eher die kleinen Teams dagegen ausgesprochen haben, was mir komisch erscheint, aber wird dann wohl so gewesen sein. Vielleicht ist das so ein bisschen nach dem amerikanischen Vorstellungen, so dass man selbst als weniger, sag ich mal, finanzstarker Bürger sagt, ich will nicht, dass Millionäre übermäßig besteuert werden, weil vielleicht schaffe ich demnächst den Durchbruch und gehöre dann auch dazu und will dann auch nicht so besteuert werden. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat sich keine Mehrheit der Teams gefunden, die so einen Salary Cap anstrebt. Aber ich würde nochmal zu dem amerikanischen Sport zurückkommen. Mal eine Schätzfrage an euch. Zwei Schätzfragen. Die erste: Was denkt ihr, ist das Salary Cap pro NFL-Team aktuell? Boah. In Millionen Dollar?
NFL?
Ich würde da fast schon. Boah. Okay, Salary Cap an Spielergehältern. Sagen wir mal, der Durchschnitts-NBA-Spieler verdient.
Nee, NFL, oder?
NFL oder NBA?
NFL, okay, genau. NFL. Nee, Football.
Okay, das ist also die teuerste Liga der Welt. Also die finanzstärkste. Ich würde sagen, der durchschnittliche NFL-Spieler verdient 15 bis 20 Millionen Euro. Die haben 40 Spieler. Ich glaube, die haben schon relativ große Kader, würde ich jetzt mal so tippen. 800 Millionen Euro wäre mein Tipp.
Ja, ich hab keine Ahnung. Aber
was ist es, Max? Komm.
Ja, es sind 279,2 Dollar maximal, die man ausgeben darf als Cap. Also wird krass. Mit Sicherheit auch überstiegen werden von dem einen oder anderen Team. Aber da kommen wir jetzt mal zur zweiten Frage. Was denkt ihr, was ist das Minimumgehalt für einen NFL-Rookie, also praktisch der Neoprofi in der NFL?
500.000 Euro? Nee, das ist zu wenig, ne?
Nee, ich glaube, die kriegen Dollar.
Ja, also es sind $840,000. Boah. Und ich finde, dass jetzt die Zahlen, also auch Richard, wenn du jetzt gerade, sagen wir mal, das Budget-Cap ein bisschen oder das Salary-Cap ein bisschen überschätzt hast, wenn man sich das mal vergegenwärtigt.
Boah, das ist so krass.
Alleine von diesen Zahlen her, da sind wir ja so weit vom Radsport entfernt. Und ich glaube, also das ist ja zum Beispiel auch für mich eins der Hauptargumente gegen das Salary-Cap. Ich denke nicht, dass der Radsport über die Struktur verfügt, dass man sowas implementieren kann, dass es auch vernünftig funktioniert, weil wir sind so weit davon entfernt, dass überhaupt überall, sagen wir mal, vernünftig die Mindestgehälter durchgesetzt werden.
Ja, also ich würde vielleicht gerne da noch was zu sagen, wie das, also das liegt ja auch extrem stark daran, wie das nordamerikanische Sportsystem organisiert ist. Wissen bestimmt viele, aber es ist ja so, dass wir hier, gut, im Radsport ist nochmal ein anderes Thema, aber zum Beispiel die Bundesliga, da sind ja lauter Vereine und diese Vereine sind grundsätzlich alle unabhängig voneinander und das ist ja ein offenes System, also theoretisch kannst du ja mit deinem Verein aus der 8. Liga bei sportlichem Erfolg bis hoch in die 1. Liga kommen. Und in Amerika ist es ja so, dass jede Top-Liga ein in sich geschlossenes System ist. Das heißt, du kannst weder auf- und absteigen und jedes Team ist ein Franchise-Unternehmen, was einfach besessen wird, wie ein Auto zum Beispiel. Mhm. Und deswegen ist es so, dass es, also, und diese ganzen, sag ich mal, Regelungen wie ein Salary Cap, die gibt's jetzt auch nicht irgendwie aus Gutmenschen-Argumenten, sondern die gibt's allein deswegen, weil der Wettbewerb spannend gehalten werden soll, damit Leute weiterhin ins Stadion zur NFL oder zur NBA kommen. Und deswegen gibt es zum Beispiel eben dieses, dass der beste College-Spieler dann zum schlechtesten Team aus dem Vorjahr gedraftet wird. Es gibt das Drafting, es gibt diesen Salary Cap. Und was ich auch total spannend finde, und das wäre für mich dann ein zentrales Problem, was man im Radsport erstmal hinbekommen müsste, es gibt ja zum Beispiel auch das sogenannte Revenue-Sharing-Modell. Sämtliche Einnahmen, die die Liga als Gesamtes quasi einnehmen, ja, die werden im Endeffekt, profitieren da alle Vereine davon. Also ich versuche das mal ein bisschen einzuordnen. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier gerade so ein bisschen rumstolper. Also es ist so, dass die Liga als Ganzes hat Einnahmen. Und dann gibt es eine Spielergewerkschaft und es gibt quasi die Teamowner. Und die Teamowner, die kriegen so und so viel Prozent von den Liga-Einnahmen und der andere Prozentsatz, ist so irgendwas um die 50-50 rum, der geht an die Spieler. Und an diesen 50%, also was die Liga, 50% von dem, was die Liga einnimmt, wird dann quasi auch das Salary Cap festgesetzt. So, und dann gibt es zusätzlich dazu, also da sieht man ja schon mal, die Organisation ist eine ganz andere, zusätzlich dazu gibt es dann eben diese Revenue-Sharing-Modelle, dass eben TV-Gelder geteilt werden. Das kennt man ja auch aus dem Fußball. Aber das geht dann noch viel weiter. Da werden auch Merchandising-Einnahmen und sowas von den Teams kommen eben allen zugute. Und da wird eben das Geld hin und her geschoben, sodass eben keine zu großen Lücken entstehen. Und da gibt es so krasse Beispiele, wie das generell in Amerika geregelt ist. Wenn in einem NFL-Stadion nicht genügend Tickets verkauft worden sind, dann gibt es sowas wie regionale Blackouts. Und zwar ist das dann so, dass dann dieses Spiel nicht mehr im TV zu sehen ist, um die Leute ins Stadion zu ziehen. Also das ist da so durchkommerzialisiert, dass es halt solche, das ist, finde ich, so heftig. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, aber das...
Ja, es war total verständlich. Um das nochmal ganz kurz in Reihenfolge zu bringen, weil exakt das, was du gerade gesagt hast, ist auch richtig so. In der Reihenfolge sind zuerst die TV-Gelder, dann das Liga-Sponsoring, also was weiß ich, wenn du den Super Bowl gewinnst oder sowas, dann lokale Einnahmen, hast gerade das Ticketing angesprochen, dann so Stadion-Deals, dass du eine Liga, ein Stadion nach irgendeiner Firma benennst und dann als letztes der Merch und 70-80% von dem Gesamtvolumen, was da erwirtschaftet wird, bleibt auch in dem Kreislauf drin.
Genau, ja.
Und deshalb ist die NFL auch das stabilste Sportsystem, was es überhaupt gibt und völlig anders strukturiert als der Radsport. Und deshalb, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, der Radsport ist eben nicht so ein Franchise-Modell. Und wenn man da jetzt das Budget deckeln würde und keine gemeinsamen Einnahmen schafft, dann bricht ein Riesenteil von dem Gesamtgeschäftsmodell weg, was letztendlich bedeutet, dass das mehr oder weniger nicht realisierbar ist, weil den Teams dann einfach so eine Art Finanzgrundlage fehlt. Aber im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass eben aktuell ganz, ganz viel im Radsport falsch läuft, weil diese Einnahmequellen nach wie vor nicht erschlossen werden.
Das ist...
Ja, jemand anders hat sich die erschlossen. Also die ASO ist wahrscheinlich der größte Veranstalter und was die an TV-Einnahmen einnehmen, die kriegen sie ja nur, weil sie zeigen können, wie ein Vanti oder ein Akea irgendwelche Fahrer in die Spitzengruppe schicken, die das Rennen dann so ein bisschen spannend machen. Aber Akea und Vanti, die sehen halt nie was von den TV-Einnahmen.
Genau, da sprichst du ein Riesenproblem an, dass die ASO eben über dieses Monopol Tour de France verfügt und letztendlich auch keinen da reinlässt und alle Versuche bisher, sich dagegen zu wehren, wie zum Beispiel dieses One-Cycling-Projekt, also ich hoffe, dass es kommt, aber bisher ist es noch nicht da, bisher alle gescheitert sind. Und da will ich euch mal ein ganz kurzes Beispiel zu geben. Flanders Classics hat ja vor ein paar Jahren den Parcours geändert. Früher war das ja immer so, dass die Mauer von Gerardsbergen gefahren wurde.
Kurzer Einwurf, Flanders Classics ist der Veranstalter von der Flandern-Rundfahrt.
Genau, richtig, ja, veranstalten im Prinzip nicht alle, aber sehr viele namhafte Kopfsteinpflasterrennen in Belgien. Und statt der Mauer von Gerardsbergen wurde dann diese Runde mit dem Quaremont eingeführt. Und damals war das so, ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitverfolgt habt, aber das hat einen riesen Aufschrei nach sich gezogen, dass eben dieser zentrale Aspekt von der Mauer von Gerardsbergen rausgenommen wurde und stattdessen diese Quaremont-Runde implementiert wurde. Und ganz ehrlich, heute, jeder sagt, beste, wo gibt, Quaremont, ja, also muss man maximal oft hochfahren. Und das wurde deshalb gemacht, weil der Quaremont damit diese Festzelten gepflastert wurde und Flanders Classics endlich mal ein bisschen Revenue aus der ganzen Sache ziehen wollte, indem sie da eben so VIP-Tickets verkauft hat. Und seitdem ist der komplette Abschnitt über den Quaremont, hat einen absolut legendären Status und niemand möchte da die Zeit nochmal zurückdrehen.
Ja, ist ein spannendes Beispiel.
Also und generell, ich glaube, dass es von der Art und Weise im Radsport einfach zig Beispiele gibt. Also jetzt zum Beispiel wurde es ja auch nochmal kürzlich diskutiert, ob man irgendwie Ticketpreise bei der Tour de France erheben sollte. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal eine ganz eigene Diskussion für sich, weil es ist ja auch total toll, dass der Radsport so nahbar ist und so weiter. Aber trotzdem muss man generell einfach mal hinterfragen, ob das alles so gut ist, wie es ist.
Ja, was einfach so, ich glaube, diese ganze Diskussion um Caps und Luxury-Tags und etc., ich glaube, richtig relevant wird die vermutlich erst dann werden, wenn man mit einem Radsportteam auch Geld verdienen kann, weil der Tobi hat es ja gerade eben am Anfang perfekt zusammengepasst. Also aktuell sind Radsportteams Marketingmaschinen, die die keinen direkten Gegenwert erwirtschaften. Also wenn du 40 Millionen für ein Team im Jahr ausgibst, dann ist das vielleicht eine Betriebsausgabe bei Red Bull, aber es ist jetzt nicht so, dass das Team gleichzeitig wie jetzt ein FC Bayern durch Ticketverkäufe, TV-Einnahmen, Champions League, Wettbewerbsbeteiligung oder so,
Spielerverkäufe
oder sowas, auch nur einen Cent. Also klar, ein bisschen was wird verdient, aber ganz ehrlich, was das wäre eigentlich mal interessant, vielleicht hört uns ja der ein oder andere Teamchef zu. Mich würde wirklich mal interessieren, was so ein Team wie, sagen wir mal Red Bull, Bora Hansgrohe, was die im Jahr an Geld effektiv umsetzen. Also das ist ja so gut, das kann ja keine halbe Million sein.
Ja gut, da geht alles raus, kommt nichts rein.
Genau, also da wird ja eigentlich nur Merch verkauft. Das werden, weiß ich nicht, also es werden wahrscheinlich keine 50.000 Euro im Jahr sein, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Glaubst du, dass sie so viel Merch verkaufen? Ich glaube, das kauft wirklich, das wird...
Boah, ich glaube, das schätze.
Aber hat ein Radsportteam andere Einnahmen, die wirklich in der Teamkasse bleiben, als Merchverkäufe?
Naja, also generell ist es so, dass Teams Geld dafür bekommen, gerade bei kleineren Rennen zu starten. Da kommt auf jeden Fall Geld rein. Also zum Beispiel, eben habe ich von Ungarn und Slowenien Rundfahrt gesprochen. Die bezahlen uns Geld, damit wir da hinkommen. Und das gibt's auch bei anderen Rennen. Das gibt's auch jetzt irgendwie bei der Tour of Guangxi oder sowas. Aber grundsätzlich ist das eher so zu sehen, dass man damit sein Team dort kostenlos an den Start bringt und man am Endeffekt bei null rauskommt. Im Endeffekt ist es natürlich eine gewisse Einnahmequelle. Aber ich glaube, auch das geht in der Relation der teilweise Millionengehälter einfach unter. Aber lasst uns doch jetzt mal gemeinsam überlegen, was wären denn, ihr habt ja jetzt auch Sachen aus anderen Sportlern aufgezählt, was wären denn eurer Meinung nach Dinge, aus denen man Geld ziehen könnte als Team?
Ja, ich müsste da mal direkt einen Satz loswerden, der mir gerade so aufgefallen ist, weil man ja immer sagt, hier TV-Gelder. Aber, und jetzt hast du gerade gesagt, dass die Rundfahrten den Teams in Teilen Geld bezahlen dafür, dass sie kommen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie verdient ein Rundfahrtveranstalter Geld? der wird ja am Ende nur Geld durch seine Sponsoring-Einnahmen verdienen. Also durch irgendwie so Banner oder sowas, die da aufgehängt sind. Und werden eigentlich die Veranstalter an den TV-Einnahmen beteiligt?
Also ich kann euch sagen, der Münsterland-Giro zum Beispiel hat eine Produktion aufgesetzt, komplett aus eigener Tasche, hat das alles durchgeplant, selber finanziert und so weiter und wollte das Rennen umsonst an den WDR geben.
Ja.
Und dann hat der WDR gesagt, boah, nee, hier 3. Oktober nachmittags, da wollen wir lieber, also das denke ich mir jetzt gerade aus, hier Kaffee oder Tee senden, das können wir leider maximal im Online-Sportshow-Stream anbieten.
Krass.
Da hat das Rennen selber alle Kosten getragen, hätte das umsonst an eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt gegeben und die wollten es nicht übertragen.
Also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass man ein Salary Cap Light Modell vielleicht einführt, das nicht an das gesamte Investitionsvolumen in einzelne Teams gekoppelt ist. Und zwar durch so, man kann ja erstmal anfangen, zum Beispiel sowas zu machen wie, kein Team darf einen Fahrer beschäftigen, darf mehr als 3 Fahrer beschäftigen, die über 3 Millionen Euro verdienen. Weil damit würde man zumindest mal verhindern, dass bei UAE alle Top-Fahrer zum Beispiel fahren oder bei Wismar. Damit haben natürlich die großen Teams immer noch einen Vorteil gegenüber den kleinen Teams, was sie auch weiterhin attraktiv für Sponsoren halten würde. Aber es wäre auch so, dass es wäre natürlich auch ein bisschen doof für die Top-Fahrer, weil dann würden einige deutlich weniger Geld verdienen als andere. Aber vielleicht wäre das eine Idee.
Also grundsätzlich da so in die Richtung zu überlegen, finde ich nicht schlecht. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich wirklich finde, dass man grundsätzlich das Geschäftsmodell erstmal ändern muss.
Ja.
Also ich schilder euch einfach mal ein bisschen Input von meiner Seite. Ich finde, wir müssen erstmal komplett den Kalender umkrempeln. Also wirklich krass. Und das muss auch in den ersten 1, 2, vielleicht 3 Jahren wird das richtig wehtun. Aber ich habe noch ein anderes Beispiel von Jonathan Waters. Der hat nämlich meine Anekdote erzählt, vom Team Garmin Slipstream damals noch oder Garmin whatever, Garmin Sharp, keine Ahnung.
Garmin
und
Transition.
Zwar, wahrscheinlich das, hat Daniel Martin damals im Trikot dieses Teams Lüttich Bastogne Lüttich gewonnen. Und der damalige CEO von Garmin wusste nicht, was Lüttich Bastogne Lüttich ist.
Ja.
Und ich bin wirklich der Meinung, dass in der allgemeinen Bevölkerung kennt man die Tour de France, dann kennt man vielleicht als ein Tagesrennen noch Roubaix, aber da muss es schon fast gut für laufen und den Rest kennt man nicht. Und vielleicht kennen wir noch die anderen beiden großen Landesrundfahrten, aber das war's.
Ach, Vuelta kennt schon wieder niemand. Also ich bin ja quasi in der Familie jetzt quasi auch mit drin, wo die gar keine Berührungspunkte mit Radsport gehabt hat. Und wenn ich da eine Umfrage gemacht hätte, also Tour de France kennt jeder und jede und den Rest.
Ja, aber niemand. Wenn du jemanden fragst, also.
Vuelta a España.
Nee, wenn du jetzt jemanden fragst, der sich nicht für Fußball interessiert. Die werden
meine Mutter weiß, dass es Champions League gibt, EM, WM,
ja, Bundesliga. Conference League kennt die auch, oder
nee,
was?
Das kennt die nicht. Das kennt die nicht. Ja, aber das wär, aber, ja, aber also das ist ja eine Baskenland-Rundfahrt, mal übersetzt.
Aber jeder kennt Serie A, Premiera Division.
Nee.
Ja, du vielleicht Premier nicht den, League. Vielleicht nicht den Namen, aber du weißt, dass diese da existieren. Also ich sag dir, meine Schwester, liebe Grüße, falls du zuhören solltest, kennt nicht die Vuelta. Und die musste 10 Jahre mit mir wohnen.
Denke ich 100%, dass sie das nicht weiß. Oder also vielleicht weiß ich es durch dich und durch mich, aber ich sage jetzt mal, eine normale Person, die in dem Umfeld wie deine Schwester leben würde, kennt wahrscheinlich nicht die Vuelta.
Nee, aber ja auch nicht.
Aber also ich denke wirklich, dass man den Kalender echt kürzen muss. Dass
aber
man
warum?
Die Topfahrer, du musst die Topfahrer bei den Top-Rennen an den Start stellen und die Topfahrer müssen gegeneinander fahren. Guck mal, wie random ist das, dass es so 3, 4, maximal 5 Top-Rundfahrer auf der Welt gibt. Und es kann sein, dass sie höchstens einmal im Jahr aufeinandertreffen. Das kann doch nicht wahr sein.
Aber dann wäre vielleicht
du musst weniger Rennen machen und du musst dafür sorgen, dass die gegeneinander fahren.
Aber
und
ist
du
so ein bisschen das Super League. Das ist ein bisschen so dieses Super League-Argument, wo man dann sagt, ja, die Top-Teams müssen häufiger gegeneinander spielen.
Ja, gut, aber ich meine.
Das nutzt sich ja auch ab. Und so viel.
Ja, das ist ja dieses Uli Hoeneß-Argument. Das kann ich auch nachvollziehen, dieses Argument. Aber ich sag mal so, wenn das fünfmal im Jahr passiert, dass die Top-Fahrer gegeneinander fahren, dann nutzt sich das nicht ab.
Ja, das stimmt.
Aber wenn die nur einmal gegeneinander fahren, dann ist es halt meiner Meinung nach, guck mal, es wird das ganze Jahr wird hochstilisiert, wer bei der Tour de France am Start steht. Ja. Und dann steigt Remco nach 8 Etappen aus und dann war's das.
Mhm. Das ist richtig.
Also ich finde das Modell, das ist so krass oldschool. Du musst weniger Rennen machen. Bei den Rennen muss für richtig Qualität gesorgt sein. Es müssen die besten Sprinter bei den flachen Rennen am Start stehen. Es müssen die besten Bergfahrer bei den Bergrennen am Start stehen. Und das muss da richtig abgehen.
Es und dass halt du jetzt auch aktuelle
Fahrer immer noch durchschleißt mit 70, 80 Renntagen im Jahr, das ist doch Wahnsinn.
Ja, es gibt auch viel zu viele Rennen.
Also ja, und du musst, also meine Meinung, so, jetzt komme ich hier richtig so ein Rant rein.
Finde ich geil.
Du musst, die Ligen im Radsport müssen mal klar strukturiert werden, ja. Erste, zweite, dritte Liga. Und da gibt es halt, keine Ahnung, eine Liga irgendwie Monumente, eine Liga alles andere und dann noch das, was übrig bleibt. So. Und das muss denen, also ist jetzt nur mal einfach so ins Blaue reingesagt, so genau über die Strukturierung von Rennen kann ich das auch nicht sagen, aber nur mal eine Idee. Es muss den Leuten ganz klar sein, das ist erste Liga des Radsports, das ist zweite Liga des Radsports und auch die Teams, die gehören in die erste, die zweite Liga und es muss ein viel, viel besseres Auf- und Abstiegssystem
dieses
geben.
Dieses Punkt 1, Punkt 2 und so, das ist so dumm.
Ja,
keine Sau weiß,
also,
was ein World Tour-Rennen
muss halt
ist
irgendwie
und
first,
was nicht.
Genau, das muss halt einfach irgendwie sowas wie First League of Cycling, Second League of Cycling und irgendwie so Third Division oder sowas. Und es kann halt auch ehrlich gesagt nicht sein, dass wir so oft, also wirklich bei allem Respekt, ne, bei allem Respekt für KT-Fahrer und so, aber es kann halt nicht sein, dass man diese verschiedenen Level mischt und damit auch Rennen entwertet. Auf der einen Seite ist es natürlich total faszinierend, ja, für junge Fahrer, dass man auch so die Möglichkeit hat, mit World Tour Profis zu fahren. Aber wie soll man das einem Zuschauer erklären?
Ja, ja, das ist tatsächlich.
Sag mir das mal.
Ich kann es ja selber. Ich sage immer so, ja, ihr müsst euch das so vorstellen wie erste, zweite, dritte Liga im Fußball und dann fängt das große Aber an und dann redest du 5 Minuten und versuchst halt hier noch da einen Linksschlenker und da einen Rechtsschlenker.
Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also auf der, wie gesagt, es ist natürlich total geil, dass es auch extrem gute Amateurfahrer gibt, die bei dem entsprechenden Rennen wirklich vorne mitfahren können. Ja, also jetzt Beispiel Deutschlandtour oder sowas. Aber man muss das wirklich mal auf ein Maß kürzen, dass das die Ausnahme ist und dass man da vielleicht mal reinschnuppern kann oder so, aber dass man das klar trennen muss. Weil auch diese ganzen Development-Teams, die müssen dann auch mal richtig zur Geltung kommen. Versteht ihr, was ich meine? Also ein Development-Team muss dann auch wirklich mal sagen können so, boah, wir dominieren hier die dritte Liga und wir sind hier ein krasses Drittliga-Team. Bei uns kann man auch mit einem, ich sag jetzt mal, überschaubaren Invest, kann man bei uns Namensgeber werden und dafür habt ihr hier den Champion der dritten Liga.
Ja, das ist eigentlich tatsächlich, ich habe das noch nie so gehört, dieses Argument, aber jetzt so auf den ersten, ohne jetzt alle Angaben auf Gewehr, finde ich das ziemlich geil, weil ich bin nämlich auch der Meinung, klar war das als junger Fahrer immer überragend, mit großen Fahrern zu fahren. Beim Münsterland Giro habe ich zum Beispiel mal den Penis von Tom Boonen gesehen beim Pinkeln, das war super. Das erinnere ich mich noch sehr gut dran. Anyway, aber Max, wenn man das so organisieren würde, wie du das gerade gesagt hast, dann würde man ja auch eine wirkliche Wertigkeit von, eine klar definierte Wertigkeit von Nachwuchsveranstaltungen schaffen. Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, es gibt diverse Rennen, jetzt zum Beispiel, wenn du eine Etappe wenn du eine Etappe bei der Tour de Normandie gewonnen hast, das war auf dem Papier das gleiche Level wie Tour de Schlag mich tot irgendwo im Hinter.
Polska.
Ja, irgendwo im Hintersten.
Eine 2-2-Rundfahrt.
Genau, also es war die gleiche Kategorie. Aber wenn du 2 Etappen bei der Tour de Normandie gewonnen hast, bist du so gut wie Profi. Wenn du aber 2 Etappen der gleichen Wertigkeit in irgendeinem anderen Land gewinnst, interessiert das halt keine Sau.
Und ja, und das ist einfach ein Riesenproblem. Diese Siege bei den französischen Rennen zum Beispiel, ja, da ist dann jetzt über die letzten Jahre, hat jetzt gerade aufgehört, Arnaud de Maas halt hingekommen, dann hat er gewonnen und der KT-Fahrer guckt in die Röhre, ja. Wäre doch viel besser, wenn Arnaud de Maas da mal wegbleibt und die Rennen fährt, die seinem Kaliber entsprechen. Die KT-Fahrer gewinnen die Drittliga-Rennen und sind eine eigene proper Division,
die auch
sag
wertig
ich mal,
sind.
Und können sich auch, richtig, und können sich auch darüber definieren. Was bringt es denn, wenn ein KT-Fahrer 20 Mal im Jahr mit den Profis mitfährt und dann ist er einer der besten KT-Fahrer auf der Welt, wenn er da einmal gewinnt.
Ja.
Und so ist es ja in der Realität.
Ja.
Also das verstehe ich nicht. Und dann der zweite Punkt ist auf jeden Fall, dass man ein Transfersystem einführen muss, in dem speziell Nachwuchsteams Fahrer verkaufen können, dass man ganz normal, auf eine ganz normale, geregelte Art und Weise wie im Fußball mit Fahrern handelt, weil durch die Art und Weise würde sich das auch endlich mal lohnen, dass man vernünftige Nachwuchsteams betreibt.
Ja, diese Regelung, die jetzt ist, jetzt mal einfach dazu verpflichtet, eins zu machen. Nee. Und manche Themen, ja doch.
Ist man jetzt verpflichtet dazu?
Man ist, ja doch, deswegen hat ja zum Beispiel Ineos, hat ja jetzt letztes Jahr bei Lotto Kernhaus sich quasi eingekauft. Die sind dazu auf dem Papier verpflichtet. Und deswegen wird das auch gemacht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es gibt einige Teams, wie zum Beispiel Wismar Liesebike, die nehmen es halt komplett ernst. Ne? Und dann gibt es andere Teams, die scheißen da komplett drauf.
Und Wismar kann halt auch nicht jedes Jahr irgendwie, keine Ahnung, 5 Leute oder sowas aus ihrem eigenen Nachwuchssystem irgendwo unterbringen. Und dann kommen wahrscheinlich von den 5, kommen wahrscheinlich die besten 2 oder 3, würde mich auch mal interessieren, falls ihr da mit Robert Wagner drüber gesprochen habt, die kommen dann wahrscheinlich im eigenen Profiteam unter und der Rest geht irgendwo anders hin. Und da reibst du dir doch als anderes Team die Hände, weil du dir denkst, so, der kommt bestens ausgebildet von Wismar, der weiß, wie man Rad fährt, der weiß, wie man sich ernährt, der ist Profi durch und durch und den hole ich mir jetzt mal schön für kleines Geld.
Ja, genau. Man kann sich quasi
als Team... Wismar hat mit dem in dieser entwerteten, meiner Meinung nach entwerteten dritten Liga, hat Wismar mit diesem Fahrer nichts umgesetzt.
Nö, die haben da nur Geld reingesteckt, dafür, dass er dann am Ende woanders hingegangen ist. Weil mediale Aufmerksamkeit erzeugt ein Fahrer in der aktuellen Form der dritten Liga ja überhaupt nicht.
Ja, da musst du schon einen komischen Sattelstütze oder einen komischen Lenker fahren, dass du auf allen Newsportalen ist.
Ja, das stimmt. Ja, das sind sehr interessant. Da könnten wir fast noch eine zweite Folge zu machen zu der Thematik. Das ist ja ein Fass ohne Boden. Ja, und dann.
Ja, also ich finde einfach, die Hauptsachen sind, man muss, für mich die absolute Hauptsache ist, man muss ein Einnahmesystem generieren, wo die Teams selber von profitieren. Und das funktioniert nur, wenn man eine eigene Liga gründet, bei der eigene Einnahmen generiert werden, sei das durch TV-Rechte, sei das durch Zuschauerbeiträge. Es muss halt nicht jedes Rennen im Free-TV übertragen werden. Der Radsport ist extrem zuschauerfreundlich, das ist total faszinierend, aber wenn die Sportart wirklich wachsen will und auch das Potenzial nutzen will, was meiner Meinung nach da ist, dann muss man einige Sachen anders machen und ich bin selber jemand. Vor ein paar Wochen hat es die News gegeben, dass Gent Wevelgem umbenannt wird. Habt ihr das mitverfolgt?
Ja,
am Rande.
Ja, das bricht mir dann halt das Herz eigentlich, ne?
Ohne Witz, exakt diese Formulierung hätte ich jetzt gerade benutzt, weil ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Gent Wevelgem hat normalerweise immer an diesem Legendary Torbogen gestanden, der zu Ehren der Opfer aus dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Und, nee, halt.
Erster Weltkrieg.
Und jetzt startet das Rennen woanders. Und alleine diese Tatsache, die hat mir, wie du es gerade gesagt hast, komplett das Herz gebrochen, weil ich schon mehrfach unter diesem Torbogen gestanden habe, ultra zitternd vor Kälte und dann hat da einer in die Trompete geblasen und hat dann, da war dann eine Gedenkminute für die Opfer des Ersten Weltkriegs. Aber es sind halt ungefähr, wenn man mal ganz ehrlich ist, es sind 200 Leute auf der Welt, denen es so geht wie mir. Und den anderen ist es scheißegal. Und da muss man halt auch einfach mal aus der Position rauskommen und denken so, was ist denn besser für das Rennen auf lange Sicht? Und besser ist halt, wenn es auf eine Art und Weise vermarktet wird, dass sich Leute dafür interessieren und dass dabei halbwegs was rumkommt.
Ja, ich glaube, es ist, man muss eine Fine Line gehen zwischen den konservativen, also du kannst...
Ich finde, du musst trotzdem noch Tradition wahren. Ich meine, du hast auch im Fußball warst du Tradition bei diesen Wettbewerben, weil diesen Henkelpott hochzureißen ist halt das Größte für einen Fußballer oder keine Ahnung was.
Ich finde nur, dass bei vielen der Sachen, die da gerade gesagt worden sind, sind aktuell auch Leidtragende die Fahrer. Und das ist im Fußball ein bisschen anders, weil der Fußball ist ja auf einem Niveau, wo viele im Profibereich sehr gut davon leben können und auch in Strukturen sich bewegen, die, würde ich sagen, sehr, sehr fortgeschritten sind.
Die verdienen so viel, die können sich ein Radsportteam leisten, manche.
Ja, das ist absolut richtig, ja.
Aber hat nicht jetzt irgendein Iniesta oder so da was mit dem Umbenennung
von... Ja, bei NST ist der jetzt quasi da drin.
NST?
Ist das nicht der neue Sponsor von Israel Premier Tech? Heißt das nicht NST? Schweizer Firma? Warte mal.
Nee, die sind jetzt Sponsor vom... die sind jetzt die Sponsor von Premier Tech, ist nochmal woanders hingegangen. Da hieß es ja auch, dass die zu De Koenig gehen, aber wir verlieren uns jetzt. Die
Premier Tech geht auch zu diesem französischen kleinen Team.
Israel Premier Tech künftig als NSN Cycling Team. Also ich habe mich in einem Namen, in einem Buchstaben vertan. Aber jetzt hast du mich völlig von dem abgebracht, was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Mist.
Also ich gehe auf jeden Fall mit dir mit, Tobi. Ja. Traditionen müssen erhalten werden, weil davon lebt der Radsport ja auch in gewisser Weise. Und ich finde das auch alles schön. Wie gesagt, alleine gehen Wevelgem ist als Hardliner sozusagen der belgischen Klassiker, finde ich das auch schon schwierig.
Ich fand
aber
schon
auf der
krass.
Anderen Seite denke ich mir auch, Traditionen müssen halt geschaffen werden, wie zum Beispiel mit dem Quaremont bei Flandern.
Ja, und sind wir doch mal ganz ehrlich, erinnert euch doch mal an Corona. Also aus Sicherheitsgründen war das komplett scheiße mit diesem Regen Paris-Roubaix und deswegen würde ich es dann zum Beispiel nicht in den November jetzt irgendwie legen oder so. Aber am Ende habe ich mich doch genauso über ein Paris-Roubaix im September gefreut wie im Februar. Hast du dich doch nach 2 Jahren dran gewöhnt. Wenn die Tradition und die Wertigkeit des Rennens und die Werte des Rennens weiterhin gelebt werden, dann kann man schon Sachen, also man hat da schon, ich finde, man hat innerhalb der Traditionen und des Konservativismus im Sport, von dem ich absolut auch Verfechter bin, sowohl im Fußball als auch im Radsport, hat man gewisse Spielräume, wo du alle Leute mitnehmen kannst.
Ja. Das ist ein guter Abschluss, Hammer.
Das ist ein sehr guter Abschluss. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich würde da jetzt, am Ende sind wir ein bisschen ins Schwadronieren gekommen, aber hat richtig Bock gemacht, sich darüber auszutauschen. Ich finde die Idee mit den Ligen, die werde ich nochmal zerdenken. Da werde ich nochmal reingehen.
Gehst du dann mal in Radsportmanager und programmierst
dir das? Ich muss ja jetzt noch eine Masterarbeit schreiben. Vielleicht einfach mal darüber was zu Papier bringen. Mal gucken.
Ja, mach doch mal. Und über das Formel-1-Modell haben wir auch noch gar nicht geredet. Also da gibt es noch ein paar Sachen auszutauschen, aber ist ja nicht unsere letzte Folge, ne?
Das ist nicht unsere letzte Folge. Der Winter ist noch lang. Es wird weiterhin keine einzige Meldung geben, die mich wirklich interessiert bei Cycling News.
Außer wenn Van der Poel wieder in den Cross einsteigt.
Oh ja.
Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich dann auch wieder Cross-Fan. Wobei, dieses Wochenende habe ich auch ein bisschen geguckt. Naja, Jungs, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.